Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen ESC Kompakt Live und damit auch dem Ruf aus der Sommerpause. Wir sind heute hier zu dritt. Ich freue mich, dass zwei meiner Co-Blogger da sind. Da haben wir zum einen Peter ganz auf der rechten Seite heute. Hallo Peter.
Guten Abend.
Und wir haben Duspa. Hallo Duspa. Schön,
Hallo
dass du auch
Sven, hallo Peter.
da bist. Wir haben uns jetzt wirklich sehr lange nicht gehört und das heißt, es kann natürlich sein, dass ein paar neue Leute vielleicht auch dazugekommen sind. Diejenigen möchten wir nochmal ganz besonders begrüßen und auch daran erinnern, dass man natürlich, wenn einem dieses Video dann gefällt, uns auch gerne abonnieren kann und dass es die Videos aber auch immer im Nachgang dann als Podcast auf allen gängigen Plattformen gibt, so dass wenn ihr uns verpasst und irgendwie das Video dann nicht nebenbei laufen lassen wollt, ihr uns auch hören könnt in der Bahn, auf dem Weg zur Arbeit, im Urlaub oder wo auch immer ihr das so wollt. Ich sehe auch, es sind schon wieder viele von euch hier und die ersten Kommentare kommen schon rein. Mal sehen, ob ich das gleich alles noch scannen kann. Ich wollte noch sagen, wir wurden vorhin schon wieder in den Kommentaren darauf hingewiesen, dass heute Abend um 20:50 Uhr ja die Alm kommt. Also wir wollen nicht überziehen, weil da rennen uns dann sonst die Zuschauer weg, weil die dann die Alm gucken, ne? Gestern ist schon die neue Staffel von Kampf der Reality Stars gestartet.
Und war mit einer super Quote, habe ich gelesen, ne?
Ja, das habe ich noch gar nicht gelesen. Du
Auf
bist der
Augenhöhe mit
Medien.
RTL, die haben auch irgendwie so ein Trash-Bachelorette oder Bachelor oder sowas. Und
Ja.
die sind gleich auf. Also, das war heute die Breaking Media News. Wobei, also, was sind heute andere News als Land unter?
Das stimmt auch, ja, genau. Nee, und deswegen, wir haben hier tatsächlich ja so das knallharte Programmumfeld, aber wir stellen uns dem härtesten Kampf sozusagen, genauso wie Stefan Raab es nicht gescheut hat, gegen die ESC-Ersatzshow anzutreten, wagen wir es, gegen die Videopremiere der ESC-Sieger anzutreten, nämlich gegen Måneskin. Und die heute das Video für ihr neues Video, I Wanna Be Your Slave, vorstellen und auf Video präsentieren. Aber wir haben uns gedacht, wir verbinden einfach beides, so wie wir das jetzt über die ESC-Saison schon eingeübt haben. Das bedeutet, wir werden gleich um 19 Uhr alle mal kurz rüber switchen auf den Channel von Måneskin und uns da das neue Video zusammen anschauen. Wir kommentieren nebenbei so ein bisschen, müssen uns dann schon wieder bei allen Podcast-Hörern entschuldigen, die vielleicht nicht gleichzeitig Podcast und noch ein Video gucken können. Aber ja, es gehört ja auch immer so ein bisschen Trash, auch hier im Livestream dazu. Deswegen, das machen wir einfach gleich. Die Bilder, die man vor Trash haben wir nichts mit zu tun, du Spa. Das wolltest du sagen mit deinem Kopfschütteln, oder? Ja, vor allem nicht mit trashiger Musik. Damit können wir gar nichts anfangen.
Gar nichts. Und da warten wir, bei Måneskin warten ja schon 27.000, also 28.000 Personen sehe ich gerade.
Da haben die
Und
fast so viele Aufrufe wie wir.
richtig, genau, fast so viel wie das Jendrik-Video nach dem Finale von Rotterdam. So, und aber gut, nee, mach erstmal noch weiter, also es geht um 7 los, denke ich mal, so in 5 Minuten, ne? Dann
Genau, und meistens ist dann ja um 7 erstmal noch so ein zweiminütiger Countdown. Also ich glaube, wir haben noch ein paar Minuten. Ich wollte nur alle Zuschauerinnen und Zuschauer schon mal darauf einstimmen, was euch dann gleich erwartet um 7, wenn wir alle panisch den anderen Kanal suchen oder auch euch sozusagen das Angebot machen, dass ihr euch jetzt schon mal darauf einstimmt und schon mal guckt, dass ihr parallel einen anderen Tab noch öffnet. Ja, wir können vielleicht auch, das ist ja eins unserer großen Themen heute auch.
Benni, du machst das ja echt klasse, ne? Ich sehe gerade, was du jetzt gerade gesagt hast, steht ja auch 1:1 in unserem Skript. Das ist ja
Ja.
total klasse. Ich
Und
habe es nur
trotzdem
vorher
habe ich es ganz frei vorgetragen, oder? Das ist doch
nicht gelesen. Ich habe noch gefragt, sind wir heute zu dritt? Und da steht das ja alles.
ja.
Ganz toll.
Man muss nur
Kompliment.
meine Anweisungen lesen, aber ich bin ja gewohnt, dass das immer nicht gemacht
Kein
wird.
Wunder, dass du Karriere machst. Ne?
Ja. Also, bevor wir jetzt, ich wollte tatsächlich das Thema Italien Måneskin jetzt anschneiden, aber vielleicht arbeiten wir auch noch ein paar Kommentare ab. Nämlich zum einen, Matti fragt, wo sind die Naschereien? müssen wir doch mal zeigen, dass wir nicht unvorbereitet hierher gekommen sind. Ich habe noch hier den Bachelor, ach, haben wir nicht gerade auch über den Bachelor gesprochen? Hier die Bachelor-Sonderedition von Katjes. So, das haben wir abgehakt. Dann 12-Punkt-ESC mit Lukas schlägt vor, wir sollen ESC-Kompakt-T-Shirts machen, Klammer auf, hatten wir eigentlich eh schon länger mal vor, zumindest für die Blogger, aber natürlich auch gern als Fan-Merchandise für alle 82.000, die jetzt schon auf den Livestream warten. Und da sollte doch draufstehen 11,82 als Reminiszenz an die 11,82 Punkte, die Jendrik von den beiden Jurys bekommen hat. Ich finde das eigentlich eine gute Idee und denke, wir sollten das jetzt an unseren Designer, vermutlich dann Manu, mal geben. Den könnten wir doch damit mal beauftragen.
Also, ich möchte da kurz Widerspruch einlegen, wenn ich das an dieser Stelle darf. Nicht grundsätzlich gegen die T-Shirts. Brombeere, muss ich an dieser Stelle sagen, ist allerdings mal eine Farbe gewesen, die so vor 10 Jahren ihre Hochphase hatte, ist seitdem nicht unbedingt wieder bei Klamotten in die allererste Garde gerutscht. Das ist aber nicht das Thema, sondern diese 11,82, die natürlich aus einem humorvollen Aspekt zu verstehen sind, aber ich weiß nicht, ob ich das verdrängen will, es vergessen will, das Scheitern, das Nichtkönnen des deutschen Auswahlprozesses dann an der Stelle, ob wir das wirklich auf dem Schild vor uns hertragen wollen. Wenn, finde ich, müsste man auch so korrekt sein und dann dürften dann auch durchaus sich dann noch die Gesichter von Jamie Lee, Levina, Anne-Sophie, wen habe ich jetzt vergessen? Ich habe bestimmt jemanden vergessen in dieser schönen langen Reihe, dann auch mal mit da finden. Und die 11,81 ist ja nur ein trauriges Zeichen des kontinuierlichen Scheiterns.
Aber darf ich da noch eine Gegenrede kurz wagen? Also zum einen, wieso ist das ein Scheitern? Also man scheitert nicht beim ESC, wenn man weit hinten landet. Man kann trotzdem als Ikone in die Geschichte eingehen. Gescheitert ist höchstens die deutsche Delegation wegen Missmanagements rund um diesen Beitrag. Aber weder der Act noch der Song, finde ich, verdienen das Prädikat gescheitert.
Der Auswahlprozess und der NDR zusammen.
Ja, das alles. Aber ich finde es schön, sowas liebevoll zu persiflieren. Also ich wäre unbedingt für die 1,82, weil wir das auch noch durchsetzen müssen, weil du hast jetzt gerade auch schon von 1,81 gesprochen. 11,81. Ich sage, da kriege ich auch schon die Zahlen durcheinander. Hauptsache Italien. Also ich wäre unbedingt für dieses Design. Ich wäre allerdings für eine grafische Lösung ohne Gesichter. Dann kommt man auch ins Gespräch. Das ersetzt die Zigarette. Früher war mal, wenn man in der Disco war, hasse man eine Zigarette. Heute ist, was heißt eigentlich 11,82? Und dann hat man schon die erste Viertelstunde beschwingt bestritten.
Meintest du jetzt mit Gesichtern von Jendrik oder von uns?
Ich meinte die...
Ich finde, unsere Gesichter würden sich auch gut auf T-Shirts machen eigentlich.
Ja, da sollten wir nochmal...
Aber die kann man
im Fall drüber reden. Aber was ich jetzt meinte, ist, ich würde diese 11,82 an nichts festmachen. Ich würde die einfach als Meilenstein des sehr speziellen deutschen Weges beim ESC in den letzten 10 Jahren sehen. Die fassen sehr schön alles zusammen, ne, was in der Sackgasse gelandet ist.
Ja, also ich hätte ja noch einen Gegenvorschlag. Wir könnten auch auf die T-Shirts, also vorne so ein schönes ESC-Kompakt-Logo und dann hinten drauf, I'm tired of always losing. Das wäre doch auch schön vielleicht. Das ist ja das Zitat für die, die es nicht erkannt haben oder schon verdrängt haben.
Könnte man nicht dann daraus auch noch ein ganz umfangreiches, also ein Gesamtpaket machen, wo man zum Beispiel das Sakko von Jendrik nimmt, den Kopfschmuck von Jamie Lee, die Po-Bewegung, sag ich jetzt einfach mal, von Anne-Sophie. Und bei den Sisters, da fällt mir gar nicht so ein, weil das alles durchgerutscht ist. Da war nichts, woran man sich festhalten kann. Aber irgendwas Schwarzes noch dazu.
Ich finde es sehr gut und wir wollten doch sowieso mal unseren Lieblingsdesigner Guido Maria Kretschmer in irgendeiner Form einbinden, den wir öfter mal in der Rotterdam-Zeit bemüht haben. Insofern, vielleicht kann der mal so eine ESC-Kompakt-Collection machen. Ich finde, das ist eigentlich nur... recht und billig.
Das ist eine coole Idee. Ja. Genau, einen Designer einzuspannen. Also das vertiefen wir. Wir können auch eine ganze T-Shirt-Kollektion machen. Ich zum Beispiel wäre unbedingt, wir haben heute in einer unserer WhatsApp-Gruppen wieder geredet, wäre unbedingt für weiße T-Shirt.
In 2 Minuten geht's los, also in 1:40 geht's
dann. Okay. 1:47, ja.
Ja, okay, also auch. Hast du dein YouTube so lange nochmal runterdrehen kurz? Ah, super. Dies, ja, also diese, wer sich diese
bei YouTube ausgedacht hat. Wie machen wir das, Benni? Gucken wir jeder mit eigenem Ton? Nee, ne?
Nee, ich würde meinen wieder ausmachen. Ich glaube, Duspo hatte es am letzten Mal an. Never change a winning system.
Dann lass ich meins auch aus.
Aber dann kriege ich nachher die Strafe aufgebrummt, oder wie, weil wir die...
Das ist nicht identifizierbar, wo der Ton herkommt.
Ja. Der Ton kommt von Duspo, aber wir verraten.
Nein, es können werden, die sind so nett, die verklagen uns schon nicht.
Oder... was wir natürlich machen können, ist, dass, also wir hatten es, glaube ich, beim letzten Mal so leise jeweils, dass es eben nicht, also ne, weil die Laptops haben ja so Rückkopplungssperren, sage ich mal, weil die an, also vielleicht hören es ja unsere Leserinnen und Leser auch mit ein bisschen Verzögerung und wollen trotzdem unsere Kommentare hören. Deswegen, vielleicht machen wir es einfach nur ganz leise.
Was machen wir eigentlich, wenn dieses Video jetzt 1,5 Stunden lang ist? Weil ich habe um 20.30 Uhr tatsächlich einen, wie man ja auf Spanisch sagt, einen Kompromisso, also eine andere Verabredung, eine andere Verpflichtung. Dann können wir danach nicht mehr weiterreden. Dann
ich glaube, es ist 3 Minuten. Davon bin ich jetzt mal ausgegangen, weil es eigentlich nur ein Musikvideo zu dem Song ist.
Du super, du hast noch was vor. Ich hatte nämlich spontan vor, dich zu Drinks zu überreden im Anschluss, um über Benni zu reden.
Heute nicht, wenn dann morgen. Also, wobei, auch das muss. Also, es geht los. Bei mir geht's los.
6, 5, 4.
I wanna make your heart beat run like roller coaster. Das ist der Apfel, den hat man schon gesehen. Doch,
du musst echt ein bisschen leiser machen. Sonst werden wir wahrscheinlich nicht verklagt. Wenn wir das so tun.
So, aber ist das jetzt erwartungsgemäß? Ein schöner Effekt, wo die so von unten füllen, welche Glas.
Ja. Das wäre mal was für den ESC,
oder? Das erinnert mich, diese Bildinszenierung erinnert mich an so einen Horrorfilm, den ich mal gesehen habe, in so einem einsamen Hochhaus, wo dann alle Bewohner, die auch von irgendeinem Virus befallen waren, dann eingeschlossen wurden und verrammelt wurden.
Und Damiano...
Ah, diese Bilder, das ist so, wie nennt man das? Das ist so
Ultraschall. Froschauge.
Das sind so Bilder, wenn alles dunkel ist und die Kameras trotzdem aufnehmen. Das wird auch bei Big Brother häufig bei Sex.
Ja, so ein Nachtmodus, ne? Ist das so?
Ja, also genau.
So Infrarot oder so. Ne? Heißt es nicht so?
Also ist jetzt ganz nett, aber ist jetzt auch keine Offenbarung, oder?
Ich glaube, das Budget war nicht so groß, wie es aussieht. Spiel aber muss eigentlich immer sein.
Spielt mit den üblichen Fetisch-Klischees, ne? Ein bisschen Lack, ein bisschen Leder, ein bisschen nackte Haut, ein bisschen Grabbing.
Ja, und ein bisschen kaputte Augen, also schon so ein bisschen Vampir.
Und naja, also das hat, der Film hieß, glaube ich, sogar Quarantine oder so, da muss er mal rauskriegen. Der war ja, ganz spannend.
Ja, also ein Stephen-Film war das doch, ne?
Ja, so ein Horrorfilm. Mhm.
Das war doch, war das nicht so Blair Witch Project auch, wo die den ganze Zeit durch den Wald rennen und dann... Also,
es war nicht Blair Witch, aber da ging es komplett in
die Richtung. Ein Mann, männlicher Kuss und danach ziehen sie Kaugummi auseinander.
Ach ja, ich sehe es jetzt gerade. Ach
ja, oh. Das wird ja was geben. Das wird ja wohl kein Hit in Ungarn, Weißrussland oder
so. Aber das ist jetzt natürlich auch so ein bisschen so das bewusste Spiel mit den naheliegenden Provokationen. Ne? Also jetzt... Ja.
Also gegen den männlichen Kuss habe ich ja nichts, aber gegen dieses Kaugummi-Tauschen, das ist mir nichts.
So, wieder was gelernt.
Das ist passt im Moment auch nicht super in die Zeit, würde ich sagen.
Was ist ja, stimmt. Aber auf jeden Fall, also die wissen schon, wir hatten es ja gerade von Outfits, die wissen schon, wie man es macht. Ne? Also das ist ja wirklich Superstar durch und alles genau überlegt und jedes Detail passt und viele verschiedene tolle Outfits, also ja.
Ja, die sind auf jeden Fall kreativ, das muss man ihnen lassen. Das
schnelle Schnitte, also noch schnelle Schnitte, schnellere Schnitte, als sie zum Beispiel Madonna oder Justin Bieber machen würden. Na? Und das war's.
Und dann war es schon fertig.
Ja, den war jetzt ja nicht länger als geplant, dann sozusagen.
Ich würde sagen 3. Vielleicht 3 minus.
Skala, Peter, das müsstest du dazu sagen.
Auf einer Skala, wie früher die Schulnoten waren, von 1 bis 1 sehr gut, 6 ungenügend. 3 minus. Also, aber ich die Band ist toll.
Na, aber ich finde, also sie erfüllen im positiven Sinne ja die Erwartungen und tatsächlich so ein bisschen mit den Gender-Klischees zu spielen, ein bisschen unangepasst zu sein. Also es ist nichts Unerwartetes, aber das haben sie gut umgesetzt. Also hat ja so ein bisschen die Optik auch aus den 70er, 80er Jahren, diese lämmige ist es gar nicht, aber dieses Rockige, dann, dass er so ein bisschen vampirmäßig ist. Also da nehmen sie halt auch alle Trends mit auf. Spielen dann, wie gesagt, auch mit den so ein bisschen mit Sexandeutung. Ich kann mir schon vorstellen, dass da der eine oder andere natürlich auch sagt, dass er sich da total abgeholt fühlt, dass er auch die Musik im Grunde aussagen will und insofern dann Botschaft gut verpackt in, also drin liegt.
Aber wieso machen die das Video eigentlich jetzt so spät? Weil der Hit ist ja eigentlich schon da. Normalerweise macht man ja ein Video, um einen Hit zu erzeugen. Und nicht. Ja,
aber es ist auch genauso. Da hat doch dann auch erst später, der hat dann auch erst später das Video gemacht.
In der Tat, ich weiß nicht, ob ich das vergleichen würde, aber da war es so, hätte es dieses Video eher gegeben, hätte man die guten Ideen daraus, das war ja auch ein guter Typ, der das gemacht hat, den hatte ich nur interviewt, hätte man die Ideen daraus auch sehr schön noch verwenden können, um die etwas blutleere Inszenierung, die die deutsche Delegation sich da ausgedacht hatte, ein wenig zu pimpen.
Du meinst den Gang zum Grab, weil sie alle schwarz gekleidet waren und da aufeinander zu beim Friedhof gegangen sind, wo sie dann.
Also das finde ich schon fast, es war so nichtssagend, dass ich das schon fast für eine überhöhte Interpretation halte. Es war einfach eine Aneinanderreihung von völlig langweiligen, unzusammenhangslosen Dingen.
Stimmt.
Aber whatever.
Ja, aber genau. Weil also ich glaube.
Viel besser als ich, hat das übrigens Thomas Morgen gesagt. Und zwar in einem Interview mit Dingenskirchen, mit Alina. Und darüber habe ich gebloggt. Also das müsste, wenn man so ein bisschen sucht, auch auf dem Blog noch zu finden sein. Also der hat das damals an dem Sonntag danach direkt aus dem Hotel, aus dem Delegationshotel, hat er das richtig auf den Punkt gebracht. Also Chapeau.
Ich spreche mal über I Wanna Be Your Slave weiter, da, wenn es recht ist, aber dass ich jetzt mit so einem ganz nachwiegigen Thema komme, dann würde ich
das... Ich finde es naheliegend, das geht auch auf der Tagesordnung völlig unter, ich finde es naheliegend, dass wir natürlich auch viel, was passiert in Deutschland, was ist passiert, also die Retrospektive, aber
das auch das... Das ist ja schon abgehakt jetzt. Was passiert in Deutschland ist jetzt schon ab, indem du die Frage gestellt hast, ist das Thema schon abgehakt. Übrigens nicht, da wollte ich nachher auch noch ein bisschen was darüber erzählen. Wenn ich mir mein E-Mail-Postfach angucke, wo nämlich fast täglich irgendwelche Anfragen von Managements, Künstlern, Plattenfirmen und allen anderen reinkommen, wo man sich denn nun eigentlich bewerben kann. Also die suchen alle und finden nicht und ja, ich kann auch leider auch nicht helfen.
Sind das denn auch Künstler, die man kennt? Oder?
Nein. Also, ja. Bislang war noch niemand dabei, den ich, also in den, es gab schon in den vergangenen Jahren Leute, die ich sozusagen dann auch weiter verwiesen habe, je nachdem, wie gerade der Stand war, aber dieses Jahr noch nicht. Zurück zu I Wanna Be Your Slave. Anne May hat hier gerade was, finde ich, Schlaues gesagt, weil ich glaube, Peter, es ist genau umgekehrt. Du hast gerade gesagt, das Musikvideo kommt zu spät. Ich glaube, der Hit kam zu früh, weil das kam ja so ein bisschen durch diesen Vivi-Blogs-Auftritt auch. Also dieses Video hat ja jetzt irgendwie 35 Millionen Klicks vom Vivi-Jam. Das ist ja total irre. Einfach weil das dann nach dem Sieg so durch die Decke gegangen ist. Keine Ahnung, wie das gekommen ist. Aber ich glaube tatsächlich, dass die gemerkt haben, der Song funktioniert gerade sehr gut. Und sogar besser als unser ESC-Sieger-Song. Baggin funktioniert zwar auch gut, ist aber halt schon 5 Jahre alt. Also das wäre jetzt wirklich zu spät gewesen, da noch irgendwas nachzuschieben. Und insofern haben sie halt dann I Wanna Be Your Slave, der jetzt der Hit vom aktuellen Album ist. Das schlachten sie jetzt halt natürlich noch aus. Das wäre jetzt meine Interpretation. Ja.
Aber das freut mich ja total. Ne? Also daran freuen mich zwei Dinge. Also zum einen, dass der ESC-Sieger halt dann sich so auf die Agenda gehoben hat, dass sie das weltweit einen Riesensprung machen, einen riesen Reichweitensprung, riesigen Beliebtheitssprung, riesigen Karrieresprung. Und B, dass es halt raus aus der Bubble kommt. Ne? Also, dass es wirklich ein Vivi-Jam-Auftritt war, also von unseren Freunden, William und Co., Susanne nicht zu vergessen. Und das das zeigt auch wieder die Magie von Social Media, dass halt so ein Vivi-Jam-Auftritt dann in der Lage ist, ne, so ein Act an die Spitze der Spotify-Charts zu katapultieren. Ja, das spricht auch total für die Community. Also das war jetzt halt nichts Kommerzielles, sondern das war auch, die sind ja wie wir von Fans für Fans, das war halt auch wirklich aus der Leidenschaft in ESC heraus eine Plattform, die geschaffen wurde und die jetzt kommerziell funktioniert.
Ja, das sehe ich aber jetzt irgendwie anders, oder? Ist nicht möglicherweise Vivi Jam oder der Vivi Jam Auftritt letztendlich der Katalysator gewesen dafür, dass es nichts anderes gab, wenn man sich für die Band interessiert hat? Also jetzt muss man nochmal nämlich gucken, wo kam denn die Band eigentlich her? Plus, das ist ja auch einer der wenigen Titel, der nicht auf Italienisch war. Also die Titel, die jetzt ja so hoch in den Charts sind in den verschiedenen Ländern, das ist ja nicht City Bueno hier oder Bueno oder wie das genau heißt, sondern sind ja die Begging oder You Might Wanna Be a Slave, das spricht sich gleich vielleicht aus. Die sind ja durch die Decke gegangen. So, und also die initiale Reaktion ist ja definitiv von dem ESC-Finale ausgegangen. Und das ist tatsächlich das Faszinierende, da wäre ich jetzt hundertprozentig bei dir, und das ist das, was mich einfach freut für diesen Wettbewerb, dass es gelungen ist, tatsächlich über Nacht ein hoffentlich lange wirkendes Phänomen hervorzubringen, nämlich Måneskin, die es geschafft haben, auch mit der Idee, da erinnere ich mich an unseren Call, den wir hier gehabt haben am Pfingstsonntag, Pfingstsonntag, nach dem Finale, dass die auch gesagt haben, die wollen ihre Musik in die Welt raustragen, so wie das ja Jendrik auch gesagt hatte und dafür so ein bisschen abverurteilt wurde. Und ich damals gerade habe, ist aber eigentlich ja genau richtig, weil sie wollen dann ja auch eben viel Reichweite haben. Und sie haben es genutzt, sie haben ihre Chance gekriegt, die haben sie genutzt. Und damit ging das dann eben los. Leute, die dann eben den ESC-Auftritt gesehen hatten, wollten andere Sachen sehen. Davon gab es dann halt offenbar ja noch nicht so viel, weil die Band ja noch gar nicht so ganz wahnsinnig alt ist. Geschweige denn eben hochprofessionell gemachte Videos wie das jetzt. Und das dann eben, auch noch davon indiziert, klar dann durch eben Social Bubble und Bibi-Blogs, dann natürlich, dass alles sich dann eben bei dem Video dann blockt oder flockte oder zusammenkam, was von den Bibi-Kollegen gemacht ist. Das ist natürlich eine großartige Verkettung positiv überraschender Zustände oder Umstände, die einfach auch zeigen wirklich, wie gut der ESC als Initiator funktionieren kann. Und klar, die Social-Media-Sachen verstärken das dann natürlich, weil man nicht erst einen Plattenladen brauchen muss, irgendwie noch was zu kaufen.
Ich muss da immer daran denken, was die Head of Delegation bei der Pressekonferenz nach dem Finale gesagt hat, also nach dem Sieg, weil man stellt sich das ja jetzt eigentlich, wenn man die Bands sieht, eher so vor, dass man da so den Löwendompteur spielen muss, ja, und die irgendwie so auf Linie bringen muss und vielleicht auch für so einen Wettbewerb wie den ESC unter Kontrolle halten muss, damit jetzt nicht alles außer irgendwie drunter und drüber geht. Und es muss aber wohl ja genau andersrum sein. Und das passt dazu, was du gerade gesagt hast, Duspa, ne? Die hatten einen Plan, die wussten, wo sie hin wollten. Die wussten von Anfang an auch, dass ihnen X-Faktor Italien nicht genug ist, sondern dass die eigentlich eine internationale Karriere wollen. Und diesen Plan haben sie halt verfolgt. Die Head of Delegation hat gesagt, also wirklich in jeder Pause und immer wenn irgendwie freie Zeit ist, sitzen die da, klappen ihre Laptops auf, sind im Prinzip wie ein kleines Unternehmen, wo es ist dann nicht so, ja, dass sozusagen da irgendein Künstler ist und zwei Wochen lang oder ab nach der Vorentscheidung sagt die Delegation, was zu tun ist, sondern es ist wirklich so, das ist eine Band und die weiß, wo sie hin will und arbeitet irgendwie in jeder freien Minute, probenfreien Minute und so weiter an diesem Unternehmen Måneskin und treibt es eben voran und setzt ihre Vorstellungen um. Und das fand ich wirklich sehr beeindruckend zu hören. Und ja, ich glaube, das haben die einfach wirklich so gemacht. Und das sieht man ja auch gerade, dass die jetzt das jetzt extrem gut weitermachen. Und ich finde, das war ja so in den letzten Jahren immer das, was ich nicht verstanden habe. Also, wenn doch klar ist, ich bin da einer der Favoriten beim ESC, ja, warum habe ich dann nicht irgendein Album schon in der Hinterhand oder bringe das zumindest innerhalb von ein paar Monaten raus? Ja, bei Duncan hat es dann ja auch, also ewig gedauert gefühlt. Der hat zwischendurch erstmal noch eine Tour gespielt mit irgendwelchen Songs, die dann nie erschienen sind, weiß ich nicht, weil sie ihm dann doch nicht mehr gefallen haben oder so. Also ich verstehe das immer gar nicht, wie man so unvorbereitet da reinstürzen kann. Und die haben halt einfach jetzt schon 3 Alben raus, ja, die sehr unterschiedlich sind, nämlich einmal dieses X-Factor-Album, was irgendwie hauptsächlich aus so englischsprachigen Cover-Songs besteht, und dann jetzt 2 anderen und eben auch ein neues Jo, und dann sind da halt nur 8 Songs drauf. Aber also ich finde, das ist wirklich sehr gut durchdacht und ich sehe das auch genau wie du. Deswegen, ich glaube, wir 3 haben hier gar keinen Dissens. Das ist jetzt ein bisschen schade, weil ich das in den Kommentaren ja immer lese und gar nicht so richtig verstehe, wie man jetzt eigentlich, wenn ein ESC-Sieger so einen Erfolg hat, wie man sich nicht darüber freuen kann. Weil ich sehe das genauso. Das kann eigentlich dem Wettbewerb nur gut tun. Und damit meine ich jetzt nicht, dass jetzt beim nächsten Mal 41 oder 39 oder wie viel auch immer Rockbands da sind, ja, sondern einfach, dass gute Künstler und Künstler, die was werden wollen, die hungrig sind irgendwie, dass die merken, durch den ESC ist auch was zu holen. Und das können ganz unterschiedliche Musikrichtungen sein. Und ich finde, es tut dem Wettbewerb unglaublich gut. Und ja, deswegen, mich freut es einfach und mich freut es auch für, also zum Beispiel, ist ja auch kein Geheimnis, zum Beispiel Salvador Sobral war jetzt nicht mein Gewinner 2017, aber trotzdem für jedes Mal, auch wenn der irgendwie in Deutschland noch auf Tour geht oder jetzt ein neues Album raus hat und wenn das sich auch irgendwie verkauft, da freue ich mich. Also ich kann gar nicht verstehen, wie man das dann sozusagen jemandem verleiden kann, dass der Erfolg hat, weil ja, ich finde, es tut dem ESC auf jeden Fall gut, wenn sowas passiert. Und wir sehen das ja auf dem Blog, ja, also wie viele Leser da auch immer noch diese Måneskin-Stücke klicken, ist es ja wirklich ein irrer Hype, also ja, total irre.
Ich finde aber, was halt schön ist, bei aller Professionalität, die du ja gerade dargestellt hast, mit der die arbeiten, bleiben die ja trotzdem authentisch. Na, also ich verfolge die ja viel bei TikTok und das, was die da sagen, ist echt. Mir gefällt das immer, wenn die ihre musikalischen...
Alles authentisch, wenn es bei TikTok ist.
Ja. Nicht immer, Herr Söder ist auch bei TikTok jetzt neuerdings. Und das ist, wenn es das Wort unauthentisch noch nicht geben würde, es würde dafür erfunden werden. Aber unabhängig davon, ich finde es halt klasse, die kommen halt als, wie soll man sagen, als jemand, okay, das hätten die auch abends beim Bier sagen können drüber. Na, also wenn die über ihre musikalischen Einflüsse reden, das finde ich besonders klasse, weil die halt tatsächlich und glaubwürdig halt ja von Led Zeppelin bis Miley Cyrus über Fleetwood Mac tatsächlich auch sehr fundiert und gleichzeitig aber auch irgendwie liebevoll, möchte ich fast sagen, also fast schwärmerisch von diesen Einflüssen reden. Das finde ich so klasse, wie die tatsächlich die Musikgeschichte drauf haben. Und das Zweite, was mich halt geflasht hat, darüber hatte ich ja auch gebloggt, ist, dann treten sie in Berlin im Schmutz auf. Also wenn es einen Laden gibt, der uncool ist, ne, dann der...
Da gibt es Schlager-Nacktpartys. Und jeder Laden, in dem es eine Schlager-Nacktparty gibt, kann gar kein uncooler Laden sein. Außerdem ist auch noch polysexuelle sonst was Partys. Also da geht schon einiges. Das ist nicht uncool.
Nicht gut, mal. Also, ich nehme die Begrifflichkeit zurück und dann doch wieder nicht. Aber sagen wir, wenn es einen Land der eine große Tradition hat und eine große Geschichte, dann finde ich das halt super im Pride Month auch nochmal so ein Statement nur über den Ort zu definieren. Ne? Und das hat mir gefallen. Insofern, also mir gefällt jetzt auch nicht jeder Song. Begging finde ich von den Four Seasons deutlich schicker als von als deren Remake, aber es ist es kommt mir glaubwürdig, wahrhaftig rüber und das ist das, was es ausmacht am Ende des Tages auch. Und das scheint ja auch weltweit zu funktionieren, weil das finde ich auch faszinierend. Viele Leute, die noch nie vom Eurovision Song Contest gehört haben, stoßen über Måneskin zum Eurovision Song Contest.
Måneskin. So, genau. Ich habe tatsächlich auf einem anderen ESC-Blog vor 2 oder 3 Tagen einen, wie ich finde, sehr spannenden Artikel gelesen, Das war nicht
deutschsprachige ESC-Blogs.
Ja, aber nicht deutschsprachige. So. Und ich glaube, es war
dann sogar okay.
ESC Extra, wo man ja auch keine Langmeldung eigentlich gewohnt ist, aber die hatten ein ganz gutes Analysestück. Und zwar war da so ein bisschen auch der Aufhänger, ne, was heißt das jetzt eigentlich, was macht denn dann der Sieg von Måneskin? Bedeutet das, was Ben ja eben auch schon gesagt hat, dass wir nächstes Jahr möglicherweise 40 Rockbands da haben? Wahrscheinlich nicht, aber kann das jetzt ein Turning Point sein? Aber, und das ist jetzt eine Frage an euch, weil ich habe das so noch nicht beobachtet, angeblich hat das Management aber aus den Bandlebensläufen oder wie immer man das dann so in Musikerkreisen nennt, den Eurovision Song Contest weitgehend entfernt. Also ich zitiere da jetzt nur diesen Artikel, ich hätte ihn euch gerne als Pre-Read gegeben. Ich kann das nicht unterstützen oder ich habe es nicht überprüft, sondern ich bin darüber gestolpert. Und also dass es so scheint oder so wirkt, als würden sie sich nachträglich jetzt von diesem Event distanzieren wollen. Habt ihr da irgendwie was mitgekriegt in dieser Richtung? Nee, auch nicht. Okay. Weil das finde ich jetzt auch albern. Also ich meine ganz ehrlich, wenn du bei Sanremo mitmachst, ja, und dann kannst du auch beim ESC mitmachen. Also und auch als Rockband. Also da, das entscheidet doch dann auch nichts mehr. Also das finde ich ansonsten total schade.
Das kann ich auch aus Marketingperspektive nicht in keiner Form unterstützen. Also wenn du ein ESC gewonnen hast, dann kannst du noch so viel dafür tun, dass das in Vergessenheit gerät. Das wird niemals in Vergessenheit geraten. Ja. Selbst bei Big Brother hätte es nicht umgeschrieben werden können.
Um auf dieses Beispiel zurückzukommen, also Salvador Sobral hat es ja auch so ein bisschen versucht in diese Richtung. Ne? Also weiß ich jetzt nicht, ob man das so bezeichnen kann. Er hat versucht, den ESC aus seinem Lebenslauf zu tilgen, aber er hat ja schon versucht, die größtmögliche Distanz herzustellen, inklusive ESC-Fans vor den Kopf gestoßen, dann doch wieder das zurückgenommen, was er gesagt hat und so. Also ist jetzt irgendwie auch vergossene Milch und muss man, glaube ich, nicht mehr zu sehr vertiefen. Aber da ist es mir natürlich extrem aufgefallen, weil, Peter, ich sehe das genauso wie du. Also es ist natürlich dann immer mit der Biografie verknüpft und dann so zu tun, als wäre das nicht so, funktioniert, glaube ich, einfach nicht. Aber wie gesagt, habe ich jetzt auch noch nicht in der Form mitbekommen.
Aber genau, jetzt aber mal das mal dahingestellt. Denn jetzt die Frage, was bedeutet denn das? Ich weiß gar nicht, ob das jetzt hier in deinem Redaktionsplan mit drin steht. Was macht das mit dem ESC? Doch, ist auch da mit drin. Ist also eine logische Hinleitung jetzt. Was kann das tatsächlich mit dem ESC machen? Vielleicht muss man es ja ein bisschen breiter betrachten. Nämlich mit der ganzen Top 5, die wir ja nun da gesehen haben in Rotterdam, wo ja dann eben nur ein einziger Song auf Englisch war unter den ersten Fünfen, viele, wo die Künstler selber mitgeschrieben haben, wenig Songwriting-Camps und insgesamt aber auch, das stand auch in dem Artikel mit drin, fand ich eigentlich einen ganz guten Hinweis, also selbst so tolle Songs wie El Diablo, die ja auch überraschend gut von Marvin Liebmann umgesetzt waren, sind dann am Ende nicht ganz nach hinten durchgereicht worden, aber hatten es schwer oder schwerer als in einem anderen Jahr, wo solche Lieder durchaus auch locker hätten Top Ten sein können, was ja auch viele erwartet haben. Aber irgendwie war dann doch so dieses, ja, das Interesse an dem Originären, vielleicht dem Ehrlichen, dem etwas anderen da. Was meint ihr, macht das jetzt zum Beispiel mit den Songwriting-Camps und sonst was? Also dreht sich jetzt so ein bisschen das Blatt wieder weg hin von der Standardisierung, der Mainstreamisierung, der Internationalisierung, hin eben auch um nationale, also nicht nationale Töne, aber Eigenheiten, kulturelle Besonderheiten hervorzustellen eben, oder eben auch Nischenmusik mit zu bedienen?
Ich glaube schon. Also ich denke, dass das auch in den Delegationen nicht verborgen geblieben ist, dass, wie du schon gesagt hast, und wir haben das ja auch teilweise in unserer Replay Rotterdam Serie schon aufgegriffen, beziehungsweise haben da auch noch Sachen geplant. Du hast es schon erwähnt. Also Landessprache sehr erfolgreich, oder nicht Englisch sehr erfolgreich, Bands sehr erfolgreich, auch rockige Töne oder außergewöhnliche Töne, wenn man so will, ja, also ich meine zum Beispiel Ukraine war jetzt nicht rockig, aber war eben auch nicht Mainstream-Pop und also insofern, ich glaube schon, dass es da so einen leichten Trend geben könnte zu Außergewöhnlichem, zu Individuellem und tatsächlich nach und nach auch weg von diesen Standard-Songs, wobei ich mich eigentlich auch ja die ganze Zeit gewundert habe, warum da so viele so lang drauf setzen, weil man ja wirklich gesehen hat, also 2019, lasst mich jetzt nicht lügen, aber Laurel Barker war ja zumindest auch mit zwei Songs dann ganz hinten gut. Bei Luca Henny hat es dann besser geklappt, da war sie dafür ganz vorne. Aber also natürlich gibt es auch immer wieder dann positive Beispiele, aber es gibt eben auch sehr viele Beispiele, wo das dann einfach überhaupt nicht klappt. Und ich glaube wirklich, so blöd sich das immer anhört oder so oft wir das hier gesagt haben, es ist ja eigentlich dann fast schon eine Binsenweisheit, aber es kommt halt immer auf dieses Gesamtpaket an und das muss zusammenpassen, ja, und das muss einfach authentisch sein. Und ich glaube, dass das halt, oder dass die Chance größer ist, dass das nicht so ist, wenn dir irgendein Song auf den Leib geschrieben wird oder wenn du einen Song hast, an dem 4 Schweden und 3 Spanier und was weiß ich noch alle mitgeschrieben haben. Also ich glaube, bei Zenit war das doch so, dass da irgendwie 8 Songwriter und dann noch Flo Rida eingekauft und so. Ich glaube, wie gesagt, natürlich kann das mal funktionieren, zumindest für irgendwo relativ weit oben, aber die Wahrscheinlichkeit ist halt größer, dass es schief geht. Und genauso wie es umgekehrt ist. Also ich meine, am Ende könnte man wahrscheinlich sagen, als Gesamtpaket, also ich meine, Jendrik hat das ganze Zeug, hat es selbst geschrieben und so. Ja, also man kann jetzt nicht sagen, dass der Song nicht zu ihm gepasst hat. Aber es muss halt auch nicht immer funktionieren. Und deswegen glaube ich schon, dass mehr Länder wieder darauf setzen werden. Und wie es aber immer so ist, also man sagt dann ja auch, jo, jetzt bringen alle plötzlich eine Geige, wenn Alexander Rybak gewonnen hat, aber das sind halt dann 5 Länder, was irgendwie viel ist, aber ist jetzt auch nicht so, dass dann 40 Länder mit einer Geige ankommen. Und ich denke, so wird es nächstes Jahr auch sein, dass wir so einen leichten Trend sehen in diese Richtung, aber der kann sich halt ganz unterschiedlich ausgestalten. Wie gesagt, ich könnte mir schon vorstellen, dass man irgendwie sagt Bands, dass man irgendwie sagt auch mal was Rockigeres. Aber ich glaube eigentlich viel mehr, dass das was mit den Künstlern macht, als dass es was mit Delegationen macht. Zumindest auch auf lange Sicht, wenn wir vielleicht das Glück haben, dass nächstes Jahr der ESC-Sieger wieder ein Erfolg wird und auch übernächstes Jahr, weil dann merkt man ja wirklich, okay, der ESC ist eben nicht nur diese Lachnummer, die er in manchen Ländern ist, also ich sag nur Großbritannien, sondern wenn da mal eine gewisse Kontinuität ist, dass man dann eben sieht, okay, da kann man auch richtig was reißen und der ESC kann auf dem Weg zu einer internationalen Karriere tatsächlich auch ein Baustein sein und nicht dann immer nur der Rohrkrepierer. Und wenn Bands das sehen, glaube ich schon, dass sie Lust haben, sich da auch zu bewerben. Also wenn du jetzt eine Rockband in Deutschland bist zum Beispiel, denkst du vielleicht im nächsten Jahr, wenn der NDR dich anfragt, weil dein Video irgendwie heimlich in der Vorentscheidung von Digame war und die sagen, du bist jetzt unter den letzten, was weiß ich, 30, 40 und wir würden euch da gerne in den Prozess nehmen. Denkst du vielleicht anders drüber nach, wenn du weißt, Måneskin hat dadurch Nummer 1 Alben und weltweit meistgestreamter Spotify-Act, als wenn du denkst, im Jahr davor, wie hieß nochmal dieser Sieger, kann ich mich gar nicht dran erinnern.
Wobei ich ja hoffe, dass das Verfahren jetzt verschrottet wird, ne? Ein und für alle Mal.
Und du willst immer über Deutschland reden, Peter. Also
du hast die Vorlage gegeben. Ich wollte eigentlich was anderes sagen. Ich wollte sagen, jetzt ist Måneskin ist ja jetzt auch nicht jetzt der erste große Erfolg. Also Losing Game hat, wenn auch mit einem Jahr Zeitverzögerung und wieder über TikTok, ist ein Riesensong geworden. Ein riesiger kommerzieller
Erfolg. Warum wieder über TikTok? Wo war das vorher auch schon über TikTok?
Also ich könnte jetzt eine halbe Stunde über Phänomene, die TikTok hervorgebracht hat.
Bitte nicht.
Ich fange gar nicht erst an. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, ich finde, sagen wir mal, Glaubwürdigkeit ist jetzt nicht erst ein Phänomen des Jahrgangs 2021. Ich finde, das zieht sich wie ein roter Faden durch die ESC-Geschichte. Immer dann, wenn ein großer Match war zwischen Interpret und Song, war es auch ein Erfolg. Und egal, ob der Titel aus dem Songwriting-Camp kam oder woanders her. Also guck dir Michaels You Let Me Walk Alone an. Das ist auch ein Songwriting-Camp, aber der Titel war glaubwürdig, er passte zu ihm, hat ihn verkörpert.
Ja, er hat ja mitgeschrieben und hat ja auch die Idee dafür
gegeben. Genau, da war ein Fit da aus Song, Interpret und Präsentation. Und das ist eigentlich eine Binse, die gibt es aber seit allen ESC-Jahrzehnten und nicht, es ist kein neuer Trend, was da ESC extra, wobei ich den Artikel jetzt nicht gelesen habe, entdeckt, sondern es ist letztlich mal, sagen wir mal, eine Trendverstärkung vielleicht, dass jetzt die Top 5 tatsächlich Songs waren, die alle anfassbar echter waren als das, was teilweise an früheren Hits produziert wurde. Aber es ist letztendlich auch ein Trademark und Signature-Merkmal vom ESC.
Das Authentizität dann.
Glaubwürdigkeit, Wahrhaftigkeit. Ne? Dass das erfolgreich ist. Das war ja auch bei Salvador so.
Genau, und da passt du ja, ja eben. Da passt
aber gut, also Erfolg, ja gut, aber du redest jetzt von Erfolg beim ESC. Wir sind ja gerade eigentlich einen Schritt weiter.
Ne? Aber ich darf ja nichts zu TikTok sagen, sonst hätte ich ja nochmal herausgearbeitet, wie die Wirksamkeit von TikTok für Losing Game war.
Ja, auch dann ja tatsächlich dann noch danach nachgestartet, da hast du recht. Insofern ziehe ich alles zurück. Losing Game hat davon alles andere als Losing Game gehabt. Heißt das, Arcade heißt das eigentlich gar nicht, Losing Game.
Hier wieder bei den Kommentaren. Ja, es wurde immer dieser All I Want is a Losing, wurde halt bei TikTok immer zitiert, deshalb habe ich den Titel umbenannt.
Genau. Und mir ist es gar nicht aufgefallen, weil ich den auch maximal so, also Losing Game. So, hier wird ja Benny fleißig argumentiert, ob denn das überhaupt verschrottet werden kann. Weil wir reden jetzt nochmal kurz über Deutschland. Ich finde, das muss jetzt nochmal sein. Das treibt uns ja alle um am Ende. Werden wir letztes Jahr wieder Letzter oder Vorletzter, weil wir Glück haben oder nicht? Oder haben wir ein vernünftiges Verfahren? Trauen wir uns mal was? Also ja, wir haben uns ja auch dieses Jahr was getraut. Und ja, wir haben auch den Fokus gelegt auf den Auftritt. Da gibt es jetzt hier den Hinweis so von wegen, naja, aber hier das Auswahlverfahren für das Panel läuft ja schon. Das heißt aber nach meinem Verständnis nicht unbedingt, dass der Prozess trotzdem exakt derselbe sein muss wie im Vorfeld. Man kann ja mit so einem Panel trotzdem arbeiten. Ich finde so ein Panel mit 100 Leuten auch gar nicht verkehrt, zumal da ja auch viele Fans mit drin sind, was ja immer gefordert wird. Ich finde es halt nur problematisch, wenn dann halt danach irgendwie Titel und Song irgendwie miteinander gematcht werden. Und das ist doch da, wo an die Mathematik einsetzt, die Statistik einsetzt, die was hervorsagen soll, was am Ende möglicherweise einfach nicht funktioniert. Sondern weil eben nicht dann der Match dann da ist, wenn da diese zwei zusammengebracht werden, die irgendwie beide alleine für sich betrachtet eher so Krücken sind und wenn sie dann zusammengespielt werden, dann plötzlich wahnsinnig schnell laufen können. Und das geht halt nicht, sondern es muss halt dann schon ja eben ein bisschen authentisch sein und wenn man das dann bewerten kann, glaube ich, kann man es auch richtig machen. Benni, du bist da schon vor
Verzweiflung. Ja, ich gebe jetzt mal meinen Widerstand auf, weil ich glaube, also ich weiß, wann ich verloren habe und jetzt ist wohl der Zeitpunkt. Wir reden also kurz über Deutschland. Vielleicht mal, um den Stand noch zusammenzufassen, dass auch alle auf dem gleichen Stand sind. Also, Dennis hat natürlich total recht. Es gab schon einen Auswahlprozess für die nächste Eurovision-Jury. Weil es wurde ja im Vorfeld dann wieder gefragt, man sollte die ESC-Beiträge des aktuellen Jahrgangs bewerten, damit Digamé dann im Nachhinein gucken kann, wer hat da besonders gut prognostiziert und wird dementsprechend für die Jury ausgewählt. Ich würde aber Duspar recht geben, dass das im Endeffekt noch nichts heißen muss, weil also natürlich kann man aus so einem Prozess auch immer aussteigen, vermutlich sehr schwierig würde, ich kenne die Verträge nicht, aber ich gehe davon aus, wenn der Prozess gestartet ist und alles auf die Schienen gesetzt ist, gehe ich davon aus, NDR muss Digamé für diesen Prozess, also sprich für das nächste Jahr, bezahlen, egal ob sie die Expertise dann in Anspruch nehmen oder nicht. Also ist natürlich die Frage.
Kann ich Expertise in Anführungsstriche setzen in diesem Fall?
Okay. Und ja, das heißt, man kann, also es sieht aktuell so aus oder es sah vor dem ESC so aus, als wäre es wieder das gleiche Verfahren. Aber das heißt nicht, dass man sich jetzt beim NDR nicht umentscheiden kann. Und dann ist aber die Frage, was kommt stattdessen? Und natürlich hat Duspor auch da recht, es gibt ja auch Graustufen, sprich, man kann natürlich auch den Prozess mehr oder weniger beibehalten und gleichzeitig an einzelnen Stellschrauben drehen. Also wir kennen das ja, den Prozess gab es ja zum Beispiel auch schon 2 Jahre mit einer Vorentscheidung und 2 Jahre ohne eine Vorentscheidung. Im letzten Jahr wurde dann dafür dieses interne Finale in Köln auf die Bühne gestellt, was ja dann aber meines Erachtens nach, und das habe ich schon auf dem Blog geschrieben, es war ein bisschen schwierig, weil ich habe das eigentlich nach 2020 mehr oder weniger auch auf dem Blog gefordert. Also, dass man, Duspo, das, was du sagst, man kann nicht sozusagen eine Song-Künstler-Kombination auswählen und aber letztendlich den Künstler nur statisch dabei filmen, wie er diesen Song performt, sondern man braucht irgendeine Art von Auftritt, um zu bewerten zu können, ist es für die ESC-Bühne geeignet. So, das wurde dann umgesetzt. Aber das Problem war ja, dass es letztendlich nur einen Act gab, der bereit für diese Bühne ist. Und der hat es dann am besten auf die Bühne gebracht und hat dementsprechend wenig überraschend dann auch das deutsche Finale gewonnen. Weil alle anderen hatten irgendwie eine Woche Zeit, um sich zu überlegen, welche Klamotten sie sich anziehen, wie sie sich da auf die Bühne stellen. Und Jendrik hatte halt dieses ganze Video vorher, hatte außerdem 4 Leute dabei, die wie er alle Musical studiert haben, also irgendwie wissen, wie man da auf der Bühne steht, mehr oder weniger eine Choreo hatten, einfach einen richtigen runden Auftritt hatten und eben dann nicht einfach nur auf der Bühne standen. So. Und das war ja genau das Problem. Also wenn dann, auch da haben wir, glaube ich, dann beim letzten Mal, also unserem ESC Kompakt Live, nach dem ESC drüber gesprochen, dass man dann in irgendeiner Form mit finanziellen Mitteln, mit Leuten, die das können, also irgendwie Choreografen oder wem auch immer, dass man den Acts da auch Hilfe an die Hand geben muss. Ja, weil man kann nicht einen Act da auf die Bühne stellen, der sozusagen schon das Gesamtpaket hat. Alle anderen Acts haben eigentlich nur ihren Song, aber ansonsten nichts. Und klar, dann gewinnt der Act, der eine gute Bühnenshow hat. Das ist dann wenig überraschend. So, und insofern hat es ja offensichtlich auch nicht geklappt so. Aber ja, wie das, ob das jetzt modifiziert wird oder ob am Ende irgendwas ganz anders gemacht wird, das steht aktuell in den Sternen. Wir haben vielleicht das noch als Randnotiz, ja auch diverse Anfragen immer laufen. Und aktuell ist der Stand, wir kommunizieren, wenn es etwas zu kommunizieren gibt. Und vor allem ist aktuell ja noch gar nicht klar, wer überhaupt den ESC verantwortet. Das ist die Frage, auf die wir jetzt seit über 2 Monaten auf eine Antwort aus der NDR-Pressestelle warten und die uns aber noch niemand beantworten konnte. Sprich, also wir gehen aktuell davon aus, dass Alexandra Wolfslast weiterhin Head of Delegation ist und bleibt. Aber wer sozusagen ihr Vorgesetzter, der neue Thomas Schreiber wird, also wer dann auf der Leitungsebene die ESC-Verantwortung haben wird, nobody knows. Und niemand antwortet uns.
Das sind ja 2 verschiedene Dinge, nobody knows und niemand antwortet uns. Ne? Und leider stimmt nobody knows auch.
Ne? Ich wollte gerade sagen, as far as I know, nobody knows.
Also, der offizielle,
das, was nicht wir, den tagesaktuellen Stand.
Das, was wir hier sagen können, ist, dass Ines Benz wieder in charge ist. Und, sorry, Ines.
Soll ich jetzt wirklich wieder die Geschichte erzählen, Peter?
Lass. Und also wir wissen, dass I.Benz wieder in charge ist. Und Ulrike Ziesema, das jetzt alles. Jetzt heißt es im Nachhinein wie geplant. Also angekündigt war sie als für immer oder zumindest erstmal als verantwortlich. Aber jetzt war es geplant nur für die Phase, in der Iris im Sabbatical ist. Und jetzt ist Iris wieder da und ist wieder in charge und hat auch, das hast du ja gerade schon zitiert, das will ich jetzt nicht strapazieren, ihre Standardantwort wieder hervorgekramt. Das ist das, was wir wissen. Aber wir reden natürlich auch mit, wie soll man sagen, mit 2 Dutzend Innocent Bystandern, ne, die halt an der am NDR, an der Delegation, also in unterschiedlichen Funktionen und Rollen, dann natürlich gleiche Neugierde haben wie wir auch. Und mein Gefühl ist, im NDR weiß man selbst nicht, wie es jetzt weitergehen soll. Und im Zweifel, das ist ja jetzt auch seit Xavier Naidoo so, muss sowieso erstmal zu einem, was man sich dann möglicherweise vornimmt, der Rundfunkrat nochmal angehört werden. Insofern ist im Moment...
Aber Peter,
mein Gefühl ist, das ist so und mein Gefühl ist nicht so schlecht in der Hinsicht. Und ich sage dir, die Nebel von Norwegen waren noch nie dicker als aktuell mitten im Sommer, im Supersommer 2021.
Also ich glaube aber nicht, dass der Rundfunkrat tatsächlich das große Problem ist an dieser Stelle, sondern wenn du da ein vernünftiges Konzept hinlegen würdest, was man ja strategisch auch hätte machen können schon mal vorher oder sich jetzt mal Gedanken machen könnte, dann kann der das ja auch im Zweifel abnicken. Und wenn du da jetzt nicht Xavier Naidoo oder Ken Jebsen oder sonst wen draufschreibst als Künstler, dann solltest du damit auch einigermaßen sicher durchkommen. Also wenn du sagst, also wir stellen sicher, dass da keine politisch polarisierenden Botschaften irgendwie vermittelt werden. So, und das kann doch nicht so kompliziert sein. Das Problem ist natürlich, liegt doch wie im System, und das ist halt hier dann eben auch dieses System öffentlich-rechtlicher Rundfunk, das offenbar auch unfähig ist, sich selbst zu erneuern. Das muss man leider mal an der Stelle jetzt so sagen, die vor dieser großen Aufgabe stehen, da einfach Geld einsparen zu müssen und darüber jetzt einfach auch noch komplett vergessen, also sich aufführen. Ich würde sagen, die sich aufführen wie das estnische Fernsehen, aber die fühlen sich ja schlimmer aus als das estnische Fernsehen. Man muss ja dazu sagen, dass Estland weniger Einwohner hat als Hamburg und trotzdem kriegen die es organisiert und haben viel weniger Geld irgendwie zur Möglichkeiten, da Dinge umzusetzen. Und die kriegen es auf die Reihe. Man muss ja kein Mello machen, aber zumindest ein zweiteiliges Vorentscheidthema, wie auch immer. Und das überträgt man dann auf Estland 2 oder 3 oder was es da auch immer für Fernsehkanäle gibt. Da kann doch sich irgendjemand mal den lieben langen Tag Gedanken machen. Die Frage ist doch auch, was macht denn eigentlich Alex Wolfslass jetzt den lieben langen Tag? Hat sie noch eine andere Verpflichtung, eine andere Aufgabe? Oder wartet sie jetzt eigentlich däumchenlehnt da drauf und sich bräunt, dass da jetzt mal irgendwas vom Himmel fällt und irgendwann ihr jemand vor die Nase gesetzt wird und sagt, wo es lang geht? Das kann doch nicht der Ernst sein. Also es geht hier nochmal zur Einordnung. Es geht um den erfolgreichsten Abend jenseits von der Fußball-EM oder so auf der ARD im gesamten Jahr bei der jungen Zielgruppe. Da muss es doch ein Interesse dran geben, dass sich jemand damit beschäftigt oder mal Konzepte entwickelt.
Also wir...
Naja, ich glaube, das ist schon passiert, aber es gibt ja trotzdem das Machtvakuum, weil wie du sagst, natürlich entscheidet da am Ende der Rundfunkrat letztendlich nichts, insofern als dass der dann sagt, bitte arbeiten Sie mal hier noch nach und machen Sie da, sondern wir kriegen halt eine Vorlage und dann wird es durchgestimmt, wie alles andere auch sozusagen, was die halt da den Tag über liegen haben. Das glaube ich auch, aber es gibt ja dieses Machtvakuum sozusagen über Alexandra Wolfslast. Und das ist ja genau das Problem. Das heißt, sie kann auch, sie kann sagen, wir halten an dem Konzept fest, was ich ja gar nicht für ausgeschlossen halte. Ja, es mag ja sein, also ich kann mir gut vorstellen, dass das auch aktuell eine Linie ist. Also sie schien ja die ganze Zeit sehr überzeugt von dem Konzept. Das weiß ich aber nicht. Vielleicht hat sie da ihre Meinung jetzt nach Mai auch geändert. Oder auch nachdem Thomas Schreiber weg ist oder beides in Kombination. Ja. Aber selbst wenn sie jetzt sagen würde, so und so will ich es machen, mit wem soll sie es absprechen? Weil es im Moment ist nicht klar, wer das zukünftig übernimmt, weil keiner möchte den ESC haben. Wie du sagst, man könnte so viel daraus machen, aber keiner hat Bock auf den ESC im NDR. Ich rede jetzt, wie gesagt, von der Führungsebene, also nicht von der Redaktion oder so, sondern eine Ebene über Alex Wolfslast, also die Programmdirektionen sind es dann, glaube ich, weiß ich nicht. Und da möchte niemand den ESC übernehmen und dementsprechend ist es weiterhin unklar. Und da deswegen kann dann auch niemand sagen, Alex, so ist gut oder so ist nicht gut oder so machen wir es, dafür kriegst du dein Budget oder so. Also ich glaube ja auch so Budgetfragen, ja, solange nicht klar ist, wer macht es, kann man ja gar kein Budget irgendwie da hin und her schieben und sagen zum Beispiel, obwohl wir die Gamme bezahlen müssen, machen wir trotzdem was anderes. Das kann ja aktuell gar niemand entscheiden.
Also wir müssen ein bisschen auf die Zeitachse gucken. Also ich möchte da nochmal für Alex auch eine Lanze brechen. Also sie hat ja uns auf die Fragen, die wir hatten, unmittelbar nach dem ESC auch schnell geantwortet und wie ich finde auch authentisch. Muss man nicht immer ihrer Meinung sein, also speziell der Fall Bendolic war, würde ich sagen, mindestens unglücklich gehandhabt worden. Aber whatever, jedenfalls hat sie Antwort gegeben. Und alle Nachfragen dann danach waren allerdings wieder, da hat sich dann Iris da vorgestellt und hat gesagt, wir kommunizieren dann, wenn wir was zu kommunizieren haben. Ne? Also da war dann Alex nicht mehr adressierbar. Ne? Aber wir bleiben natürlich dran. Ne? Ich finde halt nur, es erzeugt dieses Vakuum, was da entsteht, ist völlig unnötig. Ne? Man könnte ja auch einfach sagen, also das ist der Stand der Dinge und bitte, liebe Leute, kommt mal runter, wir werden im, was weiß ich, Oktober, im November, wenn wir, es soll in die und Richtung gehen, werden wir das sagen. Ich finde, das ist echt auch, das ist auch alles handhabbar. Wir reden ja jetzt nicht hier von der Stilllegung eines Kernkraftwerks oder so. Ne? Also es geht hier um Songwettbewerb und es steht fest, dass der NDR die Hoheit dafür hat. Da kann man doch sagen, in welche Richtung der Weg geht. Da verbrennt man doch nichts, wenn man in dieses Vakuum hineinläuft. Oder man kann natürlich auch wieder sagen, es sind ja nur wir, also hier wir, alle die, die wir hier versammelt sind und halt alle anderen in der Bubble, die sich dafür interessieren, die Millionen Zuschauer, die dann hinterher diesen Samstagabend gucken, für die reicht's, wenn wir im Frühjahr was sagen. Und das stimmt ja wahrscheinlich auch.
Ja, absolut.
Dennoch am Ende des Tages, wenn es dann wieder wie in diesem Jahr so ein Desaster gibt, auch so ein unprofessionell gehandhabtes Desaster, und es ist schon wieder alles schlecht. Also irgendwann habe ich Angst, dass wir da wirklich aussteigen müssen. Na, weil der öffentliche Druck so groß wird. Weil das hat ja, ach jetzt, hilf mir kurz.
Max, Flo, wer?
Max Seilmann. Das hat ja Max gut gesagt. Also wie guckt eigentlich der Nicht-ESC-Fan auf den ESC? Da kriegst du natürlich genau solche Fragen. Warum machen wir da eigentlich noch mit? Osteuropa schiebt sich doch sowieso immer die Punkte zu. Das hat er super auf den Punkt gebracht. Und Max, also nochmal Gratulation dazu. Und warum löst man das solche Geschichten, solche sich verselbstständigen Hypes erst gar nicht auftreten, warum löst man das nicht nur eine klare Kommunikation auf? Es ist echt nichts Anspruchsvolles, was man da machen müsste.
Na? Und gleichzeitig das, was du sagst, also was mich in diesem Jahr eigentlich besonders erschreckt hat, ist, dass wir jetzt im Prinzip auf einer neuen Stufe sind, weil es fast allen schon egal ist. Also selbst die Bild-Zeitung hat dann nur einen Tag drüber berichtet, wenn überhaupt, keine Ahnung, so genau weiß ich es nicht mehr, doch, das schon. Aber also ich habe das bei mir gemerkt, ich habe das auch bei allen anderen gemerkt, die sonst immer, wie du sagst, ne, wenn ich dann wieder da bin vom ESC und die dann immer fragen, ja, wie war's? Und die halt denken, weil Deutschland schlecht abgeschnitten hat, waren meine 2 Wochen ganz furchtbar, so ungefähr, das wollen sie dann am liebsten hören, ja, wieder alles schlimm. Aber da habe ich bei niemandem in diesem Jahr oder bei ganz wenigen nur das Gefühl gehabt, die dachten eigentlich, ach, eigentlich hätten wir doch gewinnen müssen und so. Und das war eigentlich in vielen anderen Jahren so nach dem Motto, ja, wie du sagst im Prinzip, uns mag niemand, aber eigentlich hätten wir viel besser abschneiden müssen. Aber jetzt ist es wirklich so, keinen interessiert's mehr. Und das finde ich eigentlich das Schlimmste, dass es fast so eine neue Stufe ist, ja. Also im Sinne von, der ESC ist tatsächlich egal geworden. Ja, also wenn man sich aufregt und alles blöd findet, dann hat er ja zumindest noch eine Relevanz. Aber vielen, vielen Außenstehenden, und wie gesagt, ich fand es, also mir ist wirklich auch noch nie eine Platzierung so wurscht gewesen wie in diesem Jahr, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, weil ich einfach schon vorher damit abgeschlossen hatte sozusagen. Und zwar noch irgendwo diesen kleinen Funken, na, du kannst ja auch falsch liegen. Ne? Also so haben wir ja oft genug drüber geredet, dass wir immer sagen und hoffen und ja, vielleicht passiert noch irgendwas, dass wir falsch liegen. Aber ja, es war den allermeisten total egal. Und das, finde ich, ist echt nochmal eine neue Stufe.
Und die Quoten gehen, wenn auch auf hohem Niveau, runter. Seit Jahren haben die eine beständige Erosion. Und das muss man erstmal schaffen in Pandemiezeiten, wo die Leute kaum eine Alternative haben zum Fernsehen gucken. Ne?
Nee, dann das stimmt ja nicht ganz. Also die Leute können ja schon auch streamen oder TikToken. Und das ist ja tatsächlich auch eine Geschichte. Also Entschuldigung, wenn ich Schweden wieder ans Spiel bringe, aber da wird das ja durchaus auch aktiv mit reflektiert. Also da werden ja auch genau vor diesem Hintergrund auch die Quoten des Melodiefestivals diskutiert. Und die gehen auch schon davon aus, dass sie natürlich einen natürlichen Rücklauf haben von ihrer Quote, von dem, was man, also von dem Universum, aus dem sie schöpfen können, weil die Leute halt einfach stärker dazu neigen, noch andere Dinge zu machen, eben Dinge zu streamen und so weiter. Also im Grunde ist die Aufgabe ja, dagegen anzukämpfen, also gegen diesen und dass es eben kleiner wird, dass man schafft, trotzdem Leute an dem Abend nochmal zum linearen Fernsehen zurückzubringen. Die EM hat es jetzt ja auch geschafft, ja. Also, dass da zumindest dann eben beim Finale 21 Millionen Leute dabei waren, obwohl England gespielt hat. Und oder anders, gerade weil Italien gespielt hat zum Beispiel. Solche Lagerfeuer-Events gibt es ja, und das war der ESC auch. Aber dafür brauchst du natürlich diese Begeisterung. Und dann hat ja der NDR irgendwann, falsch, hat Thomas Schreiber ja irgendwann gesagt, naja, im Grunde brauchen wir ja Deutschland ja gar nicht. Wir können ja auch so international super abschneiden, wenn wir das richtige Lied machen und den richtigen Auswahlprozess. So, und jetzt stehen wir vor dem Scherbenhaufen. Thomas Schreiber ist noch eine Gehaltsstufe nach oben gefahren, um in den letzten Jahren sich noch mal selber die Tasche aufzuhalten in Frankfurt. Kann sich das Dilemma von da angucken, wird wahrscheinlich mal irgendwann als Experte rangeholt werden, um dann noch was zu kommentieren. Oder lässt hintenrum noch irgendwie seine Finger damit spielen, bei Degito oder sonst wem, irgendwelchen Regisseuren, Kamera, sonst welchen litauischen Regisseuren, who knows, die er mal irgendwie durch Zufall kennengelernt hat und deshalb irgendwie super hyped. Da ist doch jetzt wirklich null das Gespür da, dass man das jetzt diesen Umbruch nutzt, um da was Neues zu machen. Also da muss dann doch jetzt mal es muss doch in diesem NDR irgendeinen Menschen geben, und es muss ja nicht André Schünke oder Thomas Mohr sein, die sich für den NDR, für den ESC interessieren, dafür brennen, da auch Ideen haben, die mit entwickeln können und nicht irgendwann das übergeholfen gekriegt haben und die einfach auch wissen, wie man da vernünftig Fernsehen macht. Also es ist mir einfach schleierhaft. Entschuldigung, wenn ich mich da schon wieder so echauffiere. Aber ich erinnere mich, Entschuldigung, Benny, du darfst noch nicht ran. Ich erinnere mich an einen Artikel, den ich letztes Jahr irgendwann, glaube ich, auch Anfang Februar geschrieben habe oder Ende Januar. Also nicht letztes Jahr, sondern dieses Jahr. Dass es mir dann nämlich auch schon vergleichsweise egal war, weil es einfach interessant war, was andere Länder machen. Und wenn Deutschland sich dann eben die Kommunikationsstrategie setzt, wir kommunizieren dann, wenn es nicht zu kommunizieren gibt, falsch, also wir kommunizieren eigentlich nie, dann ist halt auch einfach kein Interesse da, dann verlierst du halt auch die letzten Leute. Herzlichen Glückwunsch, lieber NDR. So kann man sich halt einfach auch total überflüssig machen.
Wir haben viel zu lange über Deutschland gesprochen.
Man kann gar nicht lange genug über Deutschland reden, um sich darüber wirklich, also es gibt wenige Dinge, wo ich jeden Abend am Stammtisch in der Kneipe 2 Stunden drüber reden könnte, so wie das früher wahrscheinlich Leute über die Politik der SPD, der CDU oder sonst welcher Parteien gemacht haben. Aber darüber kann ich mich jeden Tag 2 Stunden echauffieren. Immer mit denselben
Augen. Um mal einen Kommentar unter einer der letzten Replay Rotterdam-Folgen zu zitieren: Sucht euch ein Hobby. Das fand ich auch genial. So nach dem Motto, was schreibt ihr hier jeden Tag über den ESC? Sucht euch doch mal ein sinnvolles Hobby.
Ja, ernsthaft habe ich gar nicht gesehen.
Ja, irgendjemand hat es irgendwo geschrieben. Ich finde es auch genial.
Also liebe Leute, ich bastel gerade ganz viel mit Lego. Ich werde unbedingt mal Lego beim ESC featuren.
Auf Urlaub. Du kannst ein Aquarium aus Lego bauen. Man kann auch Sport machen, das ist auch ein Hobby zum Beispiel. Man kann arbeiten, man kann auf Partys, kann man jetzt ja auch wieder gehen. Also
privat. Aber das machen wir ja auch alles. Und dann sagt er, sucht euch ein Hobby. Wir haben doch ganz viele Hobbys. Oder was, eine Frau?
Außerdem, ehrlich gesagt, der ESC, es ist nicht mein einziges Hobby, aber es ist ehrlich gesagt raumfüllend für ein einziges Hobby. Insofern, ich hätte gerne ein anderes Hobby, aber es bleibt keine Zeit mehr.
Ich antworte jetzt mal diesem Kommentatoren, der es wahrscheinlich nie hören wird, aber ich sag dir, der ESC hat doch 3 super Vorteile. Zum einen, du hörst Musik, die du sonst nie hören würdest. Du kommst richtig rum, du wirst mit allen Facetten der modernen Popmusik konfrontiert. Guck dir Ukraine dieses Jahr an. Und dann?
Und du hast sogar 210 Titel aus dem Second Chance Contest auch noch mit dazu.
Ja, genau. Und du kommst zumindest bald wieder, wenn du doppelt geimpft bist, kommst richtig rum. Also ich wäre in meinem Leben, und das war eine der coolsten Wochen meines Lebens, ich wäre in meinem Leben nie nach Aserbaidschan gefahren. Das war so geil. Na, also das war, also das werde ich, diese 2 Baku-Wochen, da war auch die deutsche Party ein Burner. Die war super, die war richtig klasse. Also nochmal herzlichen Glückwunsch an Ines. Das war richtig eine geile deutsche Party. Aber
da habe ich das nicht abgespeichert. Wir waren an diesem Restaurant Otto, hieß das ja auch.
Das war super, das war das Live-Set von Nina Zilli, das war grandios.
Die ja, genau.
I love her. Ich lege ihr zu Füßen.
Also, seitdem. 3 Leute waren da.
Roman Lob ist noch aufgetreten und die Holländerin. Die hätte sie knicken können, aber die war ja auch am Anfang. Das war nicht so schlimm. Und außerdem hatte die toll gut aussehende Tänzer. Aber Das war Punkt 2, man kommt richtig rum. Und Punkt 3 ist, du kommst mit Menschen, wir drei würden uns gar nicht kennen ohne den ESC. Du kommst ganz viel über deinen Horizont mit ganz vielen verschiedenen Menschen und zwar nicht nur hierzulande, sondern in ganz Europa und darüber hinaus in Kontakt. Und das ist auch toll. Also lieber sogar in Hamburg. Lieber such dir einen Hobby-Kommentator oder Kommentatorin. Ich sagte, der ESC ist das beste Hobby der Welt. Amen.
So, jetzt muss ich aber hier auch mal durchgreifen. Fußball, ich habe eine Frage an dich. Wo und wann findet denn eigentlich der ESC 2022 statt? Kannst du mir darüber schon was sagen?
Am 14. Mai 2022 in Turin. Aber es ist sehr teuer, ja. Da ist nicht viel zu holen. Vielleicht kann es aber auch derselbe Tag sein in einem kleinen, abgelegenen, provinziellen, nee, wie heißt das denn, da so diese italienischen toskanischen Dörfchen am Hang oder so. Who knows? Wir haben, wie ihr natürlich alle wisst, 17 Städte, 17 Gemeinden zur Auswahl, vom Dorf mit 6000 Einwohnern bis hin zur Mehrfach-Millionen-Stadt. Und wir werden mal gucken, worauf sich dann die Kollegen dann in Italien zusammen mit der EBU verständigen werden. Es muss ja nicht immer die größte Stadt sein. Es muss auch nicht mal die Hauptstadt sein. Das haben wir ja gerade nochmal wieder in Amsterdam, also in Rotterdam gesehen, also in Holland. Wir haben es ja auch in Deutschland gesehen. Da hat ja auch keiner so richtig Düsseldorf auf dem Schirm. Und am Ende war es dann vielleicht doch eine ganz gute Wahl und eine ganz gute Option, dass es dann da stattgefunden hat. Also das ist schon auch vernünftig, wenn dann da jetzt eben unter dem Aspekt das mit bewertet wird. Aber ich denke mal, dass so diese ganzen kleinen Gemeinden, die da jetzt auch ihren Noten Ring geworfen haben, sich da schon mal verabschieden können und man sich dann wahrscheinlich eher auf die größeren Städte so ab 1 Million dann vielleicht auch einstellen kann. We will see, der 14. Mai, ich habe es jetzt nicht weiter mit verfolgt, ist aber ja dann durch die Presse gegangen, auch durch gerade aus die bolognesische Presse. Da gab es dann wahrscheinlich noch Hackfleisch und Möhrchen mit dazu. Stand das ja dann auch mit drin, dass in der Bewerbung von Bologna, also dann eben als einziger realistischer Tag für das Finale, eben dieser 14. Mai benannt worden ist, weil da keine anderen Sportevents und was nicht sonst noch so alles mit anstellt, um die Jahreszeit sein würde. Und der Rest, also mal gucken, die Italiener sind ja im Moment echt ratzfatz unterwegs. Jetzt schlimme Vorurteile, die man da sagen kann, die von wegen Deadlines werden gesetzt und nicht gehalten. Das kennen ja noch vom NDR. Dass die ja gesagt haben, hier, ihr dürft euch bis, ich glaube, 12. Juli bewerben und danach schicken wir euch die Sachen zu. Und die haben prompt danach dann auch die Pressemeldung rausgegeben, wer sich beworben hat. Also bisher läuft es ganz gut und demnach sagen sie, dass wir schon Ende August wissen, wo es nächstes Jahr hingeht. Wo wir uns nächstes Jahr beim ESC wiedersehen.
Ja, wir sind schon gespannt. Ich habe heute auch irgendwie so mit einem halben Auge in irgendeiner Twitter-Meldung das gelesen, was Dennis hier auch gerade schreibt, nämlich angeblich soll von diesen 17 Städten eigentlich sowieso nur noch 3 realistisch sein, weil die nämlich eine ausreichend große Halle haben oder eine Halle mit den ausreichenden Maßen und Infrastruktur und so weiter, nämlich Bologna, Mailand und Turin. Das sollen wohl die 3 sein, die die realistischsten sind. Und Duspa, ich schätze es so ein wie du, dass Turin ganz weit vorne ist, wobei das auch eigentlich nur so ein Gefühl ist aufgrund dieser Meldung, dass eben schon 2017 wohl die Reihe mit Turin gesprochen hat, bevor eben Francesco Gabani in Kiew aufgetreten ist und ja auch als großer Favorit aufgetreten ist und die Reihe eben dann vorher schon mal so ein bisschen abgeklopft hat, wo könnte der ESC 2018 stattfinden. Da soll Turin ja eben dann der Favorit gewesen sein, mit dem man auch im Vorfeld schon mal gesprochen hat. Und ich denke, dass das nicht grundlos der Fall war und kann mir schon gut vorstellen, dass Turin auch weiterhin ganz vorne auf der Liste ist, vor allem wenn Rom tatsächlich so ein bisschen entweder Amsterdam macht, so im Sinne von, wir haben doch eh die ganzen Touristen ständig hier, was brauchen wir da jetzt noch so ESC-Fans, oder wenn es da tatsächlich mit der Halle schwierig ist, dann könnte Turin da am Ende, glaube ich, wirklich relativ weit vorne liegen. Also vielleicht 14. Mai Turin wäre jetzt auch mein Tipp aktuell. Aber ja, wie du gesagt hast, Überraschungen sind natürlich immer möglich und am Ende müssen wieder irgendwelche städtischen Gelder freigegeben werden und so. Also es kann ja noch viel passieren. Insofern, wir lassen uns mal überraschen und werden natürlich den Prozess auch weiter verfolgen. Peter, du nickst die ganze Zeit, du willst auch nach Turin, ne?
Ich will nicht nach Turin, also überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Weil, also kulinarisch, was ich ja immer auch hoch spannend finde, ist Bologna echt Champions League und Mailand auch und Turin echt wieder 3-. Ne? Also insofern wäre ich total aus rein subjektiver, egoistischer Sicht für Mailand oder noch lieber für Bologna. Aber ich würde heute relativ viel Geld darauf setzen, dass Dusupons eingängige, Dusupons Prognose zu Anfang, dass die richtig ist. Also sowohl was den Termin angeht am 14. Mai, als auch was Turin angeht. Darauf wird es hinauslaufen. Also alles andere wäre eine große Überraschung.
Gut, wir haben fast alle Themen abgehandelt. Ich möchte euch aber noch, wir haben jetzt über Deutschland sehr lange gesprochen, wollte aber doch nochmal den Bogen schlagen zu unserer Rückblickserie Replay Rotterdam, die ja weiterhin auf dem Blog läuft und auch noch ein bisschen laufen wird, einfach weil wir so viele Themenideen haben und in der Hinterhand haben und auch schon geplant haben. Und wollte euch da einfach mal fragen, ob euch da irgendein Aspekt abseits von Deutschland jetzt noch wichtig ist, den ihr noch hervorheben wolltet. Ich habe mir vorhin mal die Mühe gemacht und habe mal geschaut, welche Artikel eigentlich da so die meisten Kommentare bekommen haben, abseits von denen, die wir ganz am Anfang gebracht haben, weil da sozusagen noch die Nach-ESC-Euphorie war und teilweise unter den Artikeln ganz andere Sachen kommentiert wurden, als die, über die wir da eigentlich geschrieben haben. Und vorhin wurde schon angesprochen, der Artikel von Max über die Homepartys im Lockdown, also die Frage, wie habt ihr den ESC eigentlich in diesem Jahr erlebt? Das war ein großes Thema, also tatsächlich sozusagen die besondere Situation im Jahr 2021. Da gab es viele Kommentare, auch über die Moderatoren. Da wurde viel diskutiert und vor allem wurden da zwei sehr gelobt und hervorgehoben und zwei eher so als, naja, bewertet. Und der dritte Artikel, der auch sehr viele Kommentare bekommen hat, Peter, da könnten wir jetzt natürlich wieder auf Deutschland kommen, war dein Kommentar über den Countdown und die Aftershow des NDR. Das hat auch sehr zu Diskussionen angeregt, aber du hast es ja auch sehr klar und mit klarer Message sozusagen geschrieben. Insofern war es auch, glaube ich, nicht weiterhin, war es auch nicht überraschend, dass das so viele Kommentare dann nach sich gezogen hat. Ja, gibt es irgendwas, was ihr an diesen, also da in der Serie Replay Rotterdam jetzt noch relativ spannend fandet oder was euch da noch im Nachgang jetzt beschäftigt hat, außer Italien und Deutschland, worüber wir ja jetzt schon gesprochen haben?
Also ich habe einen Aspekt und zwar bitte ich da alle, die jetzt die das jetzt live hören oder die das auch später sehen.
Ist niemandem weiter zu erzählen.
Ich versuche gerade, weil das ja nicht so transparent ist auf der Eurovision TV Homepage, die 5 Votings der deutschen Jury den handelnden Personen zuzuordnen, weil erstmals wurde das nicht eindeutig gemacht in den Daten, die uns vorliegen. Ich werde die 5 auch noch alle selbst fragen. Und zum Teil habe ich das schon getan, also 2 habe ich schon zugeordnet. Aber wer da noch Ideen hat, gern. Ich habe ja auf der Unter uns Seite auf dem Blog steht ja meine E-Mail. Also schreibt mir gerne, wenn ihr Ideen habt, wer eigentlich für wen von den 5 gestimmt hat mit seinen 12 Punkten, 10 Punkten und so weiter von der deutschen Jury, weil das würde ich noch gerne machen. Und Lapis Lazuli kann ich sagen, die Throwbacks, ich habe ja noch ein echtes Leben, Lapis, also ich muss ja auch noch arbeiten, aber Throwback Thursday, also jetzt im Sommer wird es ein bisschen weniger werden mit der Arbeit, wird weitergehen und es gibt noch viel spektakuläre Fotos von meinen beiden Partnern, Dusupa und Benny, die ihr nicht verpassen dürft, die noch bei Throwback Thursday vorkommen. Dusupa, zum Teil habe ich dir ja schon Bilder geschickt, die dir ja schon auch den einen oder anderen pointierten Kommentar abverlangt haben. Also da gibt's noch vieles aus der Vergangenheit, was wir im allerliebsten, liebevollen Sinne aufarbeiten können.
Ich danke euch aber sehr herzlich, dass ihr mich unterstützt mal hier bei der Redaktionsplanung, weil ich alleine bin gescheitert. Ich komme nicht gegen Peter an und deswegen, wenn ihr jetzt mal hier ordentlich mitmischt, da bin ich euch sehr dankbar. Mal schauen, was es bewirkt.
Du hast es immerhin gleich eingeblendet.
Diese Unternehmensberatung Simon Kucher hat bestimmt bald wieder ein bisschen Zeit, Benni, für dich und kann dich beraten, wie du ESC Kompakt besser führen kannst.
ja, kost, das werde ich in
Anspruch nehmen. Kostet allerdings 6- bis 7-stellig.
Ja. ja, locker, oder?
Immer, muss es ja mehr wert sein hier.
Obwohl, man muss es ja anders sagen, der NDR hat doch schon für mich bezahlt eigentlich. Ich kann doch dann das restliche Budget eigentlich aufbrauchen vielleicht. Das müssen wir mal rausfinden.
Ja, stimmt, du kannst so einen Retainer machen da irgendwie. Genau, was ich noch machen will, ich glaube, ich habe eigentlich alles fast so weit abgearbeitet, was mich da noch zu interessiert hat. Ich will mir einmal noch eure Meinung einfangen zu den Pausen-Acts, die da ja gemacht worden sind. Da gab es ja einige, das ist ja das irgendwie mittlerweile, die Pausen-Acts sind ja das neue Hauptprogramm. Vielleicht hat ja der eine oder andere von euch ja auch den ESC aus Spanien von 1969 sich bei, nicht ESC in Rewind, sondern wie heißt das nochmal immer, diese Show, Benni? ESC in Repeat, ESC...
Ja, genau das. Vorhin habe ich noch drüber nachgedacht.
However, es ist also auf jeden
Fall... Aber irgendwas mit Eurovision, oder?
Ja, in Eurovision. Und man kann, also ich habe
Eurovision Forever, Eurovision. Irgendjemand weiß es bestimmt. Eurovision Again. So.
Once again, genau. Auf jeden Fall habe ich mir den angeguckt, zumindest im Schnelldurchlauf, weil er ging ja nur, obwohl er ging am Ende, glaube ich, fast 2 Stunden, weil ja alle 4 Siegertitel nachher nochmal vorgeführt werden mussten, die aber ja auch alle relativ kurz waren. Interessant auch, also sich da das Pausenprogramm anzuschauen. Genau, ich komme da gleich auf, was Jörg gesagt hat. Also einmal super das Intro, nach 5 Minuten steht der erste Künstler auf der Bühne. Das haben wir beim ESC, beim Großen aber ja auch. Mittlerweile so nach 10 Minuten geht es ja dann eigentlich auch los, dann will man sich jetzt nicht beklagen. Aber dass gerade beim Finale dann das Pausenprogramm 1 Stunde geht, wo man sagt, wie lange sollen denn die Leute jetzt nochmal anrufen oder irgendwas machen? Und da musste man, das hat man dieses Jahr dann doch ja deutlich gesehen, sich schon einiges einfallen lassen und nochmal was man vorher aufgenommen hatte und nochmal was. Da will ich aber zu den einzelnen Bestandteilen gerne eure Meinung wissen. Das würde mich interessieren. Und wer von euch eine leichte Ader oder einen leichten Hang zum Sadomasochismus hat, der kann sich auch ganz gezielt den Pausen-Act von 1969 angucken. Da werden nämlich die 4 Elemente Luft, Wasser, Feuer und Erde musikalisch umgesetzt. Also mit Bildern untermalt, das könnten wir, genau, das war grauenvoll. Das war musikalisch grauenvoll und das war auch visuell eine Zumutung, aber es war von dem Künstler. Das hat man auch schon mal gemacht als Pausenprogramm und dann ging es aber auch schon los. Und dann gab es ja die lustigen Votings, wo dann ja nochmal dann auch die Fehler waren, weil ja alles noch manuell war und nicht wie heute schon dann vorher das war. Also damit setze ich mich nochmal auseinander, weil das uns ja wahrscheinlich auch in der Zukunft leider, finde ich, erhalten bleibt, dass wir eben diese überlange Abstimmungsphase haben. Nicht mal die Punktevergabe, die ja sonst mal so kritisiert worden ist, als viel zu lang und langweilig, sondern es halt einfach auch dann noch ein Eck und noch ein Eck und noch ein Eck, und muss das eigentlich sein. Peter, liest schon die Zeitschrift
mittlerweile? Nee, ja. Ich hab für Replay habe ich ja auch aufgeräumt. Und da habe ich unter anderem das alles, was wir dann so in Schweden immer mitnehmen, wiedergefunden. Und unter anderem hier Mons als Boxer. Das war bei Hope and Glory und das war in dem Top-Magazin Klick. Kann ich damals nicht, kann ich heute noch nicht. Also es lohnt sich, auf Replay zu warten, wollte ich nur sagen. Und Benni, ich gelobe Besserung und mach nächsten Donnerstag wieder eins. Aber du gibst mir auch nie die Fotos frei, die ich von dir veröffentlichen will.
Das stimmt. Was erzählst du denn jetzt hier? Ich habe immer gesagt, mach einfach, mir ist es wurscht. Ich habe nichts zu verbergen. Guter Punkt, da wollte ich jetzt noch einfach was dazu sagen. Es gibt ja hier auch einige, die kommentieren zu dem Thema Intervall-Acts. Also zum einen, ich finde, Rotterdam war auf jeden Fall wieder eine Verbesserung im Vergleich zu Tel Aviv, weil da ging das ja wirklich, ich meine sogar über 1 Stunde. Und dann war ja auch...
seltsamer, fand ich, in Tel Aviv. Vielleicht aber auch...
Ja, vor allem Madonna war ganz große Klasse. Also kann man natürlich unterhaltsam finden, aber also deswegen, also das wäre A, kürzer, B, nicht irgendwen eingekauft, der dann irgendwie Millionenbeträge verschlungen hat, weswegen man dann die Tickets doppelt so teuer machen musste. Also da war ich schon mal dankbar, das finde ich auch.
Aber das ist jetzt eine falsche Korrelation. Das hängt nicht unbedingt zusammen, weil Madonna wurde von einem Sponsoren bezahlt. Meine ich mich erinnern zu
können. Ach, das stimmt. Entschuldigung. Ja, danke für die Korrektur. Du hast vollkommen recht. Ich nehme alles zurück. Gleichzeitig, ich finde ja wirklich immer, und das habe ich auch schon zur Countdown und Aftershow gesagt, also ich verstehe wirklich nicht, warum muss man eigentlich für eine vierstündige Musikshow, wieso muss man da im Vorprogramm Musikacts haben, im Nachprogramm Musikacts und in der Votingpause auch noch Musikacts? Also mir erschließt sich das einfach nicht. Als ob, ich weiß, du hast es mir, glaube ich, schon mal erklärt. Ich finde es trotzdem nicht schlüssig, weil also 26 Musikacts und am Anfang noch der Vorjahressieger und irgendwie zwischendurch vielleicht noch einen, das finde ich vollkommen ausreichend. Und wie gesagt, ich brauche dann nicht noch 6 im Vorprogramm und 6 danach und so weiter und so fort. Also das ist irgendwie... Aber
welches Vorprogramm meinst du? Ist das vom NDR? Oder?
Ja, ich meine jetzt das vom NDR.
Mhm. Ja, das ist ja Humbug. Das ist ja, das hat ja Peter Sepp ja auch beschrieben, kommt also wirklich billigste Praktikantenarbeit bei totaler Ahnungslosigkeit. Ja. Rangezogen aus irgendwie, wo kann man noch eine Brücke herbauen, welcher Künstler will gerade irgendwas promoten, ich aber nicht für einen Wettbewerb kriege. Das ist so, ich bin öffentlich-rechtlich, ich traue mich nichts, aber ich versuche jetzt mal irgendwie einen auf Musikkompetenz zu machen. Wer fällt mir da ein? Ach, der Sarah Connor hat doch mal vor 10 Jahren irgendwie ein Album auf Deutsch gemacht, die könnte man mal einladen und irgendwen, der noch im Radio runter gedudelt wird. Herzlichen Glückwunsch. So wird's langweilig.
Ja, volle Zustimmung. Aber wie gesagt,
da zahle ich nämlich wirklich nicht gerne meine Gebühren, wenn ich das mal so sagen darf. Ich bin wirklich freudestrahlender Gebührenzahler, als letztens gerade auch wieder 51 Euro irgendwas von meinem Konto abgezogen worden sind. Zahle ich gerne für Programme wie NDR Info zum Beispiel und auch für den ESC, aber ganz sicher nicht für sowas altbackenes, langweiliges, uninspiriertes, zielloses, hilfloses, verzweifeltes, billiges, dummes Vorprogramm und Nachprogramm, wie das der NDR macht.
Ich finde aber die Kritik an Madonna unberechtigt. Ich finde, diese Frau hat so viel bewegt in meinem Leben, in unser aller Leben und hat so viele großartige Aber es ist spannend, dass wir noch auf Sendung sind, ne? Also eigentlich müssten wir doch ohne Benny auf Air, ohne Benny on Air.
Ja, aber vielleicht ist er einfach mal raus.
Also das hat das Internet jetzt nicht ausgehalten, dass du Madonna lobst.
Nein, ich wollte ja, ihr Auftritt war, der war eher Trümmer, aber was ich sagen wollte ist, das muss man ihr verzeihen, die hat so viel bewegt in unser aller Leben, für die Community, als Pop-Ikone. Dann soll sie halt einmal schief singen. Who cares?
Aber noch nicht beim ESC. Macht sie doch eh schon bei jedem Auftritt. Da muss sie das nicht auch noch beim ESC machen.
Aber es war echt lustig, dass du ausgerechnet bei Madonna von Off-Air gehst.
Ja. wirklich unbeabsichtigt. Großes
Indianer-Ehrung. Wie kannst du das tun? Aber das wollte ich noch sagen. Also, sie hat so viele großartige Songs und Alben gemacht. Und gerade wie sie.
Da sagt doch niemand, was da ist, aber weißt du, wie viele Künstler großartige Songs und Alben gemacht haben und nicht im Pausenprogramm des ESC auftreten und wahrscheinlich sogar besser singen könnten?
Ja, gut, da gab es halt einfach dieses Angebot von diesem Milliardär und da hat sie gesagt: Komm her, das nehme ich mit.
Ja, der könnte so viel Gutes tun. Zum Beispiel in den Weltraum fliegen, solche Dinge. Ja. Was man halt als Milliardär so macht.
Aber sie hat wahrscheinlich ja auch gesehen, wie gut das lief für Justin Timberlake, der ja nur 3 Jahre vorher. Und dass sie sich, was der kann, das kann ich schon lange. Und
Madonna ist bestimmt was Großes. Der hat richtig da kommerziell viel Milch und Honig rausgezogen.
Das passt ja auch zu Tel Aviv, aber das war ja noch in Stockholm. Ich möchte einmal ganz kurz noch hier den Kommentar von Dennis darstellen, also zeigen, also nicht nur hier Zenit hat den Zenit hat ihren Zenit überschritten. Also Schöneberg hat ihren Zenit überschritten, das ist das. Da wollte ich gar nicht kommen, aber Konzi als Moderator. Und ganz ehrlich, ich würde am liebsten Alex Wolfslast oder wer immer dann ihr Chef oder ihre Chefin wird, zwangsverpflichten, sich mal deutsche Vorentscheider aus den 80er Jahren anzugucken, wo nochmal ein Thomas Gottschalk oder ein Happe Kerkeling dann irgendwann moderiert haben, was da möglich war. Was, also, was vor 40 Jahren oder wann das immer war, ich kann es jetzt schon rechnen, auf 35 Jahren, was da im Fernsehen möglich war, wie man da schon humorvoll sein konnte, wie man auch eine Abwechslung hatte zwischen den Jahren und trotzdem eine Schule gekriegt hat und übrigens auch Beiträge gewählt hat, die am Ende beim ESC auch noch was gerissen haben. Und warum man dann wirklich auf sowas Uninspiriertes setzt, wie jetzt, ich verstehe es einfach nicht. Und da ist ja Konzi mit vorgeschlagen, ob Konzi jetzt tatsächlich dann seinen Humor, wenn er genug Zeit hat, sich vorzubereiten, dann bringt er das auch in der TV-Show mit rüber. Da kann man, also Stefan Spiegel sehe ich da jetzt zum Beispiel nicht unbedingt, ne, auch wenn er ja mit Alina da mal gehypt wird, da gibt es sicherlich auch noch andere, die das humorvoll machen können. Aber gebt den Leuten doch endlich mal eine Chance und nicht noch einen Jörg Pilawa und nicht noch eine Barbara Schöneberger und noch was, die alle seit 20 Jahren dasselbe machen. So verjüngt man den Wettbewerb nicht.
Aber bei Konzi, finde ich, der war echt überfordert jetzt in dieser Show. Also die waren ja kurz vorher, aber vor allem dann in der Aftershow präsent. Und da fiel in erster Linie ein, daran rumzunörgeln, dass nicht der deutsche Juryfavorit auch den ESC gewonnen hat, sondern Italien, was die deutsche Jury nicht mochte. Also das war jetzt keine Glanzleistung. Da war natürlich bei den Songsections super von Eurovision.de, aber das war natürlich auch gestaged. Da konnte er sich genau überlegen, was er sagt.
Ja, aber ganz ehrlich, was wissen wir nicht alles? Wir sind uns ja 100% sicher, beim Melodiefestival ist alles von vorne bis hinten durchgestaged. Es wird auch von vorne bis hinten geübt. Da werden die Texte Wochen, Monate vorher schon geschrieben und auf den Punkt gemacht und es werden 1000 Acts gemacht und entwickelt. Gebt ihm dieses Geld, gebt ihm das machen und noch jemand anderen mit zur Seite. Und dann wird es auch unterhaltsam. Ich brauch niemanden, der mir dann, das ist das Schlimmste, ich erinnere mich noch an Barbara Schöneberger, als sie dann dachte, sie muss jetzt mal über den letzten Platz, ich weiß gar nicht mehr, welcher der vielen letzten Plätze es war, sich lustig machen. Ich glaube, das war Tel Aviv. Und wirklich dann noch von ihrer Karte dann abgesungen, dass sie sich dann wahrscheinlich so nachmittags nochmal schnell zusammengereimt hat und sagt, jetzt singe ich nochmal eben ein. Das ist wirklich offener Kanal. Also so schlecht kann man wirklich mit Geld nicht umgehen, dass wir denen da für unsere Unterhaltung auch geben. Und auch das muss der öffentlich-rechtliche Rundfunk ja noch machen. Wer weiß, ob man nicht irgendwann noch den Bennys Konsorten und Co., also die ganzen Parteien, dass den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Zukunft anders im Formbuch schreiben, dass sie dann eben nicht mehr Unterhaltung machen sollen. Aber solange sie noch Unterhaltung machen, sollen sie bitte anständige Unterhaltung machen und nicht nur wirklich für tote Leute.
Aber es gibt gute Leute in Deutschland, die das machen könnten.
Ja, also, aber am Ende eher offenbar nicht.
Sorry. Das Fass will ich jetzt nicht aufmachen, aber mir fallen da echt spontan eine Menge von echt guten Namen ein.
Ich glaube,
man muss sich echt was freuen. Denk mal an Harpe Kerkeling, der war doch echt klasse. Noch ist Bode nicht verloren.
Ja, genau. Und der ist bei Radio Bremen damals groß geworden. Damals hatte
Herr. Ja, und das schreibt jetzt Katzenbücher, also schlimm.
Aber das ist auch 40 Jahre her, Benni. Du musst dir mal vorstellen, als da warst du.
Das sage ich ja.
Da hat HP Kerkeling samstags Nachmittags war es, glaube ich, eine Radiosendung auf NDR 2 gehabt. Da hat man sich weggeworfen vor Lachen, selbst ich als Teenager. Und da gab es schon Privatradio oder mit FFN das Frühstücksradio, die da schon andere verrückte Sachen gemacht haben. Aber das geht. Also es ist doch dieses kreative Potenzial, ist doch auch da. Wofür sonst haben wir denn den öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Wofür geben wir denen das Geld, wenn nicht dafür eben auch Kreativität, Humor und natürlich auch Bildung und Information dann da damit zu finanzieren?
Ja, aber ich meine, also da kommen wir jetzt natürlich vom Hundertsten ins Tausendste, weil das klappt ja schon bei diversen Shows nicht, ja. Also ich meine, man muss sich nur auch mal diese ganzen Galas, also diesen bei Peter so beliebten Bambi und Echo-Verleihung früher und wie die nicht alle heißen, was alle, ja, schlimm, eins schlimmer als das nächste, wirklich. Und das selbst, wenn man sich für solche Musik-Award-Shows interessiert oder so, ja, also das, ja, irgendwie, ich weiß nicht, woran das liegt. Also, wie ihr sagt, ich glaube, es gibt da ja Leute, die es können. Ich weiß nicht, ob die dann ausgebremst werden oder ob.
Ich glaube, ich habe beim letzten Mal schon gesagt, es liegt daran, wenn du einen ausgebildeten Redakteur, der eigentlich recherchiert und ernste Stücke schreibt, wenn du den zum Unterhaltungschef machst und das über Jahre, und das war Thomas Schreiber, damit dann ist das Ergebnis, was du davon hast. Dann hast du da tatsächlich nur noch, weiß ich nicht, abwickeln, verwalten, hoffen, dass andere Leute irgendwie originell sind, weil dir selber ja nichts einfällt und du kein Bauchgefühl hast. Also das ist doch das Problem. Und da steht
sich der Problem. Ich glaube, wir müssen dazu mal Stefan Niggemeier einladen, Peter.
Kann ich gerne machen. Aber Ich sage euch, der NDR hat selbst gute Leute, halt versteckt in Nischen. Also zum Beispiel, ich weiß nicht, ob den einer kennt, der Michel Abdullali, oder ich hoffe, dass ich den Namen richtig ausspreche, ich bin nicht so firm da, der ist echt klasse und der macht immer aus so einem U-Boot hier in der Hafen City, macht er immer Interviews mit auch, sogar mit Barbara Tamals gemacht, mit kritischen Zeitgenossen. Also es gibt klasse Formate beim NDR, wo du gute Leute hast.
Und hey,
ich will das Fass auch nicht aufmachen, weil das ist endlos.
Das haben wir schon. Aber ich muss auch eben halb in wirklich
meine. Ja, ich wollte mal fragen, erinnert ihr euch noch an die schöne Zeit, als es noch in Hamburg Ausgangssperren gab und Peter irgendwann nach Hause musste? Das war doch Zeit.
Du wirst lachen, aber die gibt's immer noch. Du wirst ja immer noch unter der Woche um 11 Uhr aus dem Restaurant rausgeschmissen.
Aber Peter, das habe ich auf der langen Reihe. Am Samstag war das ganz anders. Also da habe ich dann schon gesagt, wir müssen jetzt austrinken, weil um 11 Uhr ist ja Aufbruch. 12.
Nee, also, lange Reihe ist, also Samstag ist 12 Uhr.
Ja, aber es war nach 12 und dann haben die da aber weiter, da war ja Halligalli da immer noch, wo du denkst, so, ist das jetzt ja alles vorbei oder wie? Aber gut,
wir wollen jetzt mal nicht gegeben. So, ihr Lieben, zum Schluss, weil Duisburg gerade schon seinen Lieblingssender NDR Info erwähnt hat, müssen wir doch mal noch sagen.
Radiosender, nicht mein Lieblingsfernsehsender.
Ja.
Gibt es die überhaupt als Fernsehsender? Nee, ne?
Nee.
Dann wäre es auch nicht mein
Gut, also Duisburg.
Aber Benni, du solltest jetzt endlich mal durchgreifen und sagen, was du noch.
Ich wollte nur sagen, dass das NDR Info Coronavirus Update sich an unserem Namen bedient hat. Wobei man dazu sagen muss, dass wir uns auch an ihrem Namen bedient haben, denn während des ESCs haben wir ja ab und zu ein Corona-Update gebracht, weil ja diverse Künstler Mitglieder der Delegation mit Corona-Verdacht getestet wurden oder tatsächlich Corona hatten und so weiter und so fort. Und das haben wir dann immer ESC-Corona-Update genannt. In, ich glaube, eher unbeabsichtigter, aber ja doch Anlehnung an das Coronavirus-Update von NDR Info. So, und was hat NDR Info gemacht? Hat jetzt im Gegenzug seinen Podcast für die Zeit der Sommerpause umbenannt in Coronavirus Kompakt. Das finde ich doch einfach super. Also das ist eine tolle Symbiose. Wir und NDR Info, geht kein Blatt dazwischen, würde ich sagen. So. Aber so weit ist es schon gekommen.
Ja, aber Dennis, ne, hier Mickey Beisenherz, den hätte ich auch noch genannt. Der ist echt cool und sieht auch noch gut aus. Also den könnte man auch ESC-technisch noch zur Performance
Also der hat einen Fußball-Podcast, da ist er schon ganz gut aufgehoben, aber ja klar, der macht halt eben auch Gags und den kannst du dann auch noch, du musst den ja auch nur ein bisschen Führung geben, ne, also so wie Benny und dann wird das alles kanalisiert und
so wie Benny uns führt, meinst du?
Richtig.
aber Mickey
arbeitet von Woche zu Woche an mir.
Mickey hat halt dieses Crossover von Smart und Intelligenz und gleichzeitig dieser Lockerheit.
Aber es gibt doch zum Beispiel auch, ich meine, also auch aus anderen Berufsumfeldern von Menschen, die jetzt hier an unserem Call teilnehmen, da werden dann ja eben zum Beispiel auch Influencer, die mal eben die CDU zerstören oder sowas und offenbar dann auch in der Vergangenheit schwere Sachen, ja, die brauchst du vielleicht nicht unbedingt als Moderator, aber die machen ja irgendwelche Podcasts, sonst irgendwas. Also du kannst halt ja auch da Leute suchen und rekrutieren, die dann übrigens auch eine neue Zielgruppe möglicherweise mal für die ARD erschließen würden, weil die dann nämlich plötzlich auch über ihre Kanäle mit, keine Ahnung, 3 Millionen Followern, 7 Millionen Followern, was du nicht alles hast, dann mal plötzlich zur ARD bringen und sich damit auseinandersetzen. Why not? Wir haben Mike Singer, sage ich nur. Mike Singer, und wir hatten zum ersten Mal in unserer Vorentscheidungsgeschichte vom also deutschen Vorentscheidungsgeschichte Groupies, die vor dem Stadion, will ich schon gerade sagen, vor dem Studio standen und Mike Singer sehen wollten.
Stimmt, die haben mich noch fotografiert.
Richtig. Und der war. So, ihr Lieben, wir müssen langsam zum Schluss kommen. Wir müssen vor allem noch sagen, dass natürlich unser Lesergame ESC Kompakt Second Chance Contest 2021 weiterhin läuft und die nächste Runde, die Duisburg natürlich schon vorbereitet hat, weil sie nämlich um 12 Uhr online geht. Ich sehe die Panik in seinen Augen. Da beginnt die Abstimmung um 0.01 Uhr und ihr könnt wieder den gesamten Freitag und den gesamten Samstag abstimmen. Dann immer dienstags und freitags geht die neue Runde los für 2 Tage. Macht da unbedingt mit. Ihr lernt neue Songs kennen, ihr erinnert euch an alte Songs. Es wird wunderschön. Und ansonsten, wir haben jetzt über die Sommermonate, über die Sommerpause eher so einen unregelmäßigen ESC-Kompakt-Live-Rhythmus. Aber ich glaube, so lange wie jetzt, also so irgendwie über einen Monat, lassen wir es diesmal nicht schleifen. Wie immer kündigen wir an, Duspa macht nur jedes dritte oder vierte Mal mit, so wie er guckt, mal gucken. genau, wir schauen mal, wann wir das nächste Mal hier wieder live gehen. Vielleicht ja, wenn es dann Neuigkeiten zur Stadt oder zu Ort gibt oder aus Deutschland. Who knows? Beziehungsweise nächsten Monat soll es Neuigkeiten zur Schweiz geben. Vielleicht wäre das ja auch schon wieder ein Anlass. Wir kündigen also, das
jeden. Wenn wir auf Neuigkeiten zu Deutschland warten, dann können wir uns im November hier wiedersehen.
Februar. Dennis hat einen genauso guten Vorschlag, wie Martin letztens schon einen guten Vorschlag hat. Wir können Arbeitsteilung machen. Und zwar schreibt Dennis da, Jörg hat es geschrieben, Benny wird Moderator des Vorentscheids. Dann kann er da mal schön dafür sorgen, dass alles läuft. Ich bin ja schon von Matti zum Punktevergeber für Deutschland gekürt worden, weil mein Name da so gut passen würde. Und Peter, du machst dann die Pausenunterhaltung. Oder du kommentierst als Nachfolger von Peter Urban.
Da haben wir doch schon alles verteilt. In diesem Sinne, es war ganz wunderschön mit euch. Vielen Dank an euch beide. Vielen Dank an alle, die hier kommentiert und zugeschaut haben. Wir, wie gesagt, lassen euch wissen, wann das nächste ESC-Kompakt live stattfindet. Ansonsten gibt es ja sowieso täglich wichtige Neuigkeiten auf ESC-Kompakt. Es lohnt sich also immer vorbeizuschauen. Und wenn es euch hier gefallen hat, dann bewertet gerne dieses Video mit einem Daumen nach oben, abonniert unseren Kanal, abonniert unseren Podcast gerne, lasst auch einen Kommentar unterm Video, wir freuen uns sehr und es hat sich ja in der Rotterdam-Zeit bewährt. In diesem Sinne euch allen noch einen schönen Abend, ob mit oder ohne Alm und wir sehen uns dann ganz bald.
Und da war er wieder weg.
Das müssen wir doch das jetzt hier analysieren, oder was? Aber was passiert denn?
Nee, wir können gar nicht rausgehen, by the way. Also ich wüsste nicht, wie das geht. Wir können
noch, auf Leaf und lesen uns auf jeden Fall dann ganz bald. Ich habe es euch vorhin ja schon beim Anfang gesagt, ich weiß wirklich nicht mehr, welche Knöpfe ich hier drücken muss, weil wir so lange jetzt nicht mehr live waren. Ich habe jetzt aber, den Stream verlassen,
statt ihn zu beenden. Wären wir jetzt nicht zurückgekommen, hätten wir nochmal die letzten 20 Jahre Mellow Revue passieren lassen, weil ich weiß nicht, wie man da rauskommt hier.
Ja, das ist wie in dieser Zeit Online-Podcast, oder? Das erst wenn man das, also dieser unendliche Podcast, alles gesagt, wo man dann so lange redet, bis niemand mehr weiß, was man redet. In diesem Sinne, allen einen schönen Abend und bis ganz bald. Es war wunderschön. Tschüss.